Wenn du aktiv tradest, willst du vor allem eins: volle Kontrolle. Genau dafür gibt's TradeGate Direct. Entwickelt von Profis für Profis mit Direktzugang zur liquidesten Retailbörse Europas, der TradeGate Exchange. Der große Vorteil? Du handelst dauerhaft kostenfrei. Marktübliche Spreads können anfallen. Über 7000 Aktien, 4000 ETPs und 5000 Mini-Futures. Jetzt auf tradegate.direct.
Je länger ich Gold halte im Vergleich zu Bitcoinern, desto länger oder mehr Kaufkraft verliere ich auf lange Sicht. Gold hat das nicht. Gold hat diese Eigenschaft der Knappheit in der digitalen Welt verloren. Es ist nicht mehr knapp. Ich kann so viel Gold erzeugen, wie ich will. Und nur Bitcoin hat einen echten Preis. Weil nur Bitcoin als echte, überprüfbare digitale Information da draußen ist, ohne Vertrauensparteien. Das macht den Unterschied. Also das Potenzial ist da, dass Bitcoin unendlich lange steigt. Dann kann ich mich da auch reinhebeln, weil was soll mir passieren bei einem Asset, das unzerstörbar ist? Dass Javier Milei natürlich damit scheitert, weil er eigentlich Sozialismus macht. Ja, er ist der Friedrich Merz Argentiniens.
Ist das nicht eine absolute Watschen für Bitcoin?
Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist immer noch Mario Lochner und ich bin heute zum einen zurück mit meinem kongenialen Kollegen Sinan Krieger. Servus.
Hallo.
Und er ist wieder da. Es ist ja schon ein Klassiker der Locker Room Talk und zwar Roman Reher, auch bekannt als der Blocktrainer. Ich glaube, man kann sagen, du bist der Bitcoin-Experte schlechthin in Deutschland.
Ja, Experte ist natürlich mittlerweile ein negativ behafteter Begriff, aber ich habe sehr viel Reichweite und denke, ich glaube, dass der Marke mittlerweile auch ein tolles Team aufgebaut und dadurch
nicht übertrieben, um es mal so zu sagen. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Schön, dass du wieder da bist. Wir haben ja schon zwei Talks gemacht. Ich glaube, der erste ist fast schon ein Klassiker, kann man sagen. Ja. Der zweite auch, aber der dritte, hoffe ich, wird jetzt noch besser.
Ja. Es ist alle Jahre wieder, darf ich was zum Bitcoin lernen, zu Deep Bitcoin?
Ja, ja. Du bist aber immer noch nicht investiert, oder? Der Running Gag?
Nein. Aber wenn ich auf den Chart dieses Jahr schaue, dann habe ich vielleicht richtig gemacht und kann vielleicht im nächsten Jahr einsteigen, oder?
Das weiß man nicht so genau. Das ist die große Herausforderung. Im Großen und Ganzen kann Bitcoin in Bärenmärkten bis zu 80% korrigieren. Zumindest hat er das in der Vergangenheit getan. Das muss in Zukunft nicht so weiterlaufen, aber mit solchen Schwankungen muss man nun mal rechnen. Langfristig gesehen war man trotzdem, selbst wenn man beim Allzeithoch gekauft hat, natürlich nach circa 4 Jahren wieder im Plus. Aber ja, wie das so bei vergangenen Ereignissen ist, es muss in Zukunft nicht so weiterlaufen. Es gibt viele neues Umfeld für Bitcoin, einen neuen Markt, den Bitcoin erschlossen hat, durch die Spot-ETFs, durch natürlich auch die neue Regulierung in den USA, ein Richtungswechsel. Und ich denke, da in dieser Anpassungsphase zu diesen neuen Markten, zu dieser neuen Nachfrage, werden auch Schwankungen notwendig sein, um einen Preis zu finden, der diesem Markt gerecht wird.
Das sind die Themen, du hast es gerade schon angerissen, wo wir heute sprechen wollen. ETFs, natürlich auch Schulden, Trump, Regulierung und so weiter und so fort. Vielleicht mal zum Einstieg, gibt es eine neue Erkenntnis, die du 2025 über Bitcoin gewonnen hast? Oder vielleicht was, wo du deine Meinung geändert hast?
Tatsächlich eigentlich nicht. Also das, was ich glaube, in unserem ersten Gespräch haben wir das sogar damals schon thematisiert, dass Nationalstaaten immer Bitcoin kaufen könnten. Ich glaube, das war in dem Gespräch. Und das ist ja jetzt, wann haben wir das gemacht? 2023?
Ja.
Und ich hätte da nicht damit gerechnet, dass es so schnell geht. Ja. Mhm. Und jetzt sehen wir, dass immer mehr Nationalstaaten entweder ein Interesse daran haben oder kaufen oder über Umwege, zum Beispiel über Staatsfonds, die Spot-ETFs kaufen. Die USA haben ein Dekret erlassen. Das ist natürlich erstmal ein sehr starkes Signal, aber da muss man abwarten, was draus wird. Also zum einen ist ein Dekret natürlich auch durch eine Folgeregierung wieder abschaffbar. Zum anderen ist da noch nichts passiert in diese Richtung. Da muss man erstmal gucken, wo es hingeht. Ich denke trotzdem, dass die Signalwirkung stark ist und das zeigt sich auch, weil danach sind diverse Länder wie Pakistan gekommen und haben gesagt, wir wollen jetzt auch so eine Reserve und die preschen da tatsächlich auch vor.
Was ich spannend finde, Jeff Bezos hat mal gesagt, Stock is not company. Also die Aktie hat erstmal relativ wenig mit dem Unternehmen zu tun und was da passiert. Dasselbe könnte man ja jetzt, wenn ich dich so reden höre, auch bei dem Bitcoin sagen, weil die letzte Korrektur war ja schon heftig. Würdest du sagen, dass das Jahr 2025, alles was passiert ist rund um den Bitcoin, deutlich positiver ist, als der Kursverlauf vermuten lässt? Weil da hakt es gerade so bei mir im Kopf, das kriege ich noch nicht so ganz eingeordnet.
Also mit Abstand. Zum einen bleiben wir mal bei der 4-Jahres-Zyklus-Theorie. Das ist das, wie Bitcoin sich bisher entwickelt hat. Alle 4 Jahre ein Allzeithoch, dann in den Bärenmarkt 1 Jahr, dann 3 Jahre, wo sich das neue Allzeithoch aufbaut. Und vielleicht brechen wir aus diesem Zyklus aus. Es ist ja auch nicht ganz klar, warum er da ist. Ob das am Halving liegt oder ob es andere Effekte waren. Vielleicht auch ein Zufall einfach.
Sonst würde der Bärenmarkt jetzt bevorstehen.
Ja,
also nach diesem
alten genau. Wir müssten aber, damit wir in diesem Zyklus bleiben, auch dieses Jahr bei mindestens, ich glaube, so um die $93.500 schließen. Sonst wäre das kein grünes Jahr. Mhm. Und dann ist aber auch das Top, das wir dieses Jahr hatten, im Vergleich zu den Bärenmärkten in den letzten Perioden einfach sehr schwach gewesen. 126.000 dafür, dass man vorher bei 70 gestanden hat. Wenn man dann noch die Inflation seit Corona abzieht, dann ist das schon kein starkes Top gewesen. Das ist deswegen für viele Investoren so enttäuschend, weil die Meldungen noch nie besser waren. Ja, das regulierte Umfeld war noch nie so gut, also auch vor allem dem Sektor Freiheit zu gewähren. Es war aber auch noch nie so etabliert durch die Spot-ETFs und so weiter. Jetzt haben wir gesehen, die 13F-Filings, Harvard hatte ja in der letzten Meldung schon Bitcoin gekauft oder Spot-ETFs, hat jetzt nochmal nachgelegt. 1% des investierten Portfolios sind jetzt in Bitcoin. Mubadala Investment hat nachgelegt. Also viele, wo man, wenn man drauf schaut von außen, die dem Asset, sage ich mal, in der breiten Masse eine Akzeptanz geben, kaufen und signalisieren positive Meldungen. Dann haben wir die ganzen Treasury Companies, die wirklich brutale Mengen an Bitcoin kaufen.
Strategy zum Beispiel.
Strategy, ja, die haben jetzt 660.000 Bitcoin, das sind 3% des Bestandes. Und trotzdem haben wir so ein schwaches Top. Ja, und dann sagen die Leute, ja, jetzt hat Bitcoin doch alles bekommen, was er wollte.
Aber wie, vielleicht ganz kurz, wie kann das sein? Weil die Leute verstehen es wahrscheinlich nicht, weil man hat ja eine sehr starke Community. Das, ich sag das ja auch mal gern so spöttisch, so wie Religion. Ich meine das aber positiv, das spricht ja für Bitcoin, dass sehr viele wirklich, wenn wir jetzt heute auch wieder in den Kommentaren sehen, auch sicherlich Fans von dir, die ja wirklich überzeugt davon sind. Die verkaufen ja schon mal wahrscheinlich eher nicht. Dann haben wir die massive Nachfrage. Wir haben die ETFs, wir haben Staaten, wir haben Harvard, wir haben Strategy und auch noch andere Unternehmen. Also
wer verkauft?
Wie kann denn der Bitcoin, genau, wie kann der denn überhaupt fallen? 15% year to date minus. Das kann doch eigentlich gar nicht sein, ne?
Also, du hast es gerade wie eine Religion beschrieben und das stimmt schon. Ich denke, dass Bitcoiner, also die überzeugten Bitcoiner, nichts von Bitcoin abbringen kann. Die wissen einfach, diese Regeln sind in Stein gemeißelt und die Chance, dass diese Regeln gebrochen werden, gerade die Fundamentalen, wie die maximale Menge, dass es nie mehr als 21 Millionen Bitcoin gibt, das ist Gesetz. Und das ist für die Bitcoiner eine Art, also wenn man zum Bitcoiner wird, dann versteht man ja auf einmal investieren ganz anders. Man wird viel vorsichtiger. Man möchte seine Bitcoin von diesem absolut begrenzten Asset, die möchte man einfach nicht mehr ausgeben, weil man weiß, das Potenzial ist da, dass sie nie aufhören zu steigen. Wir werden technologischen Fortschritt haben, wir werden mehr Menschen werden. Also das Potenzial ist da, dass Bitcoin unendlich lange steigt. Und dann wird es auf einmal zu einer Art Glaubensüberzeugung, dass Qualität von höherem Wert ist, dass alles eine gewisse Arbeitsleistung, einen gewissen Proof of Work braucht. Man fängt vielleicht teilweise an politisch anders zu denken. Und von daher würde ich da schon wirklich von fast einer Religion reden, weil eine gewisse Glaubensüberzeugung, wie man richtig lebt, damit einhergeht. Ja, oder wie für einen das Leben besser wird.
Und die verkaufen ja im Zweifel schon mal nicht.
Die verkaufen auf gar keinen Fall. Das ist halt genau der Punkt. Wobei man aber auch sagen muss, dass es da Abstufungen gibt. Ich glaube, wenn du zum Bitcoiner wirst und, ich sag mal, von null startest, dann verkaufst du die ersten Jahre auf jeden Fall nicht, weil du machst erstmal 2-3 Halving-Zyklen mit, damit du überhaupt an einem Punkt bist, wo du einen finanziellen Rückhalt hast, wo du sagst, so jetzt habe ich Sicherheit. Aber es gibt einige Bitcoiner aus der ganz frühen Zeit, die haben jetzt Milliarden und die haben die Bitcoin, die sie besitzen, für einen Bruchteil ihres Geldes bekommen oder einen Bruchteil von Aufwand, einfach weil sie so früh dabei waren und so lange gehalten haben. Und die stoßen tatsächlich im Moment ab. Also das kriegen wir immer wieder als Meldung, dass dann ein Bitcoiner da ist und sagt, ich verkaufe jetzt 90.000 Bitcoin. Und das gibt dann erstmal Druck am Markt. Die sind bisher immer ganz gut aufgesaugt worden, aber ich glaube, dass auch dann der Marktpreis in verzögerter Form kommen kann. Das ist der eine Effekt. Und der andere Effekt ist, dass trotz der ganzen positiven Regulierung da auch trotzdem die breite Masse erstmal verstehen muss, was da jetzt gerade am Markt ist und ihre Erfahrung sammelt und dem Ganzen sehr skeptisch ist. Ich würde noch einen Punkt ausführen, der dann wiederum zu diesen Zusammenbrüchen führt und wahrscheinlich auch in den letzten 4 Jahreszyklen. Diese unfassbar überzeugten Bitcoiner, die wissen, Bitcoin wird wahrscheinlich niemals scheitern und wird wahrscheinlich immer neue Höhen finden, sind irgendwann sehr sicher, sehr überzeugt. Und das führt dazu, dass das ansteckt. Und viele Leute vielleicht sagen, ja, wenn das so sicher ist, dann kann ich auch drauf wetten. Dann kann ich mich da auch reinhebeln, weil was soll mir passieren bei einem Asset, das unzerstörbar ist? Und dieser Hebel wird so aggressiv aufgebaut, sukzessive, und das ist wirklich zu beobachten in diesen Halving-Zyklen, in diesen vier Jahresperioden, dass nach dem Zusammenbruch ganz langsam immer mehr Hebel aufgebaut werden. Und zum Schluss ist der Markt so überhitzt und so überhebelt, dann reicht eine ganz kleine Kurskorrektur und dann gibt es eine Liquidierungskaskade und der gesamte Hebel wird nach unten rausgelöscht aus dem Markt. Mhm. Und dann bricht alles zusammen. Dann werden die Touristen rausgespült. Das macht erstmal ganz viel Angst und ich sag mal, klassische Investoren oder Investoren, die sich für seriös halten, sagen, oh Gott, das ist heißes Zeug, das fasse ich nicht an, das ist ja vollkommen unvorhersehbar, was hier passiert und diese Schwankungen möchte ich in meinem Portfolio nicht haben. Und dadurch sieht man dann einfach, dass sehr viel Bitcoin auf den Markt gespült wird, weil eben eine gewisse Verpflichtung, finanzielle Verpflichtung hinter diesen Wetten stand. Ja. Mhm. Und je weiter Bitcoin kommt, desto weniger wird das wahrscheinlich, weil jeder auch weiß, dass das passieren kann und jeder sich seiner Sache kurzfristig nicht zu sicher ist. Aber es braucht halt diesen Anpassungsprozess.
Ich finde spannend, dass du von positiver Regulierung sprichst. Das hätte ich bei dir auch nicht gedacht, dass das mal aus deinem Mund kommt.
Wir können das können wir gleich noch vertiefen, das Thema Regulierung.
Bitte, ja, weil nicht, dass das so stehen bleibt.
Nee, da haben wir schon einen Part noch dazu.
Du hast gerade gesagt, dass die OGs teilweise in großen Mengen jetzt verkaufen. Ist es vielleicht auch ein Zeichen von denen, dass sie verkaufen, eben weil der Bitcoin jetzt im Mainstream angekommen ist? Das kann man ja auch negativ sehen.
Ich bin mir da nicht so sicher, weil wenn ich mir vorstelle, man kommt aus einem ganz normalen Leben und ist innerhalb von 10 Jahren, von 15 Jahren, wird man zum Multimilliardär. Was erwartet man dann noch vom Leben finanziell? Wo will man hin? Was ist das große Ziel? Die sind ja nicht Multimilliardäre geworden, weil sie ein Unternehmen aufgebaut haben, was sie in diese Position gehoben hat. Und vielleicht wollen sie sich auch verwirklichen. Vielleicht wollen sie Unternehmen gründen. Vielleicht wollen sie einfach was anderes tun. Das ist, glaube ich, eben auch der Punkt, den Bitcoin dir langfristig gibt. Kurzfristig, also sagen wir, man verdient 2000 netto im Monat und fängt an, in Bitcoin zu sparen. Und sagen wir, Bitcoin macht in dieser Zeitperiode, also du bist 2017 angefangen, stand bei 1000 Dollar, dann haben wir jetzt ungefähr eine Verhundertfachung seitdem und vielleicht sehen wir ja in den nächsten 10 Jahren nochmal eine Verhundertfachung. Dann kann man mit einem relativ kleinen Sparplan, der auch mit 2000 Euro im Monat machbar ist, irgendwann einen Riesenbetrag aufbauen. Irgendwann sind diese 2000 Euro im Monat im Verhältnis zu dem bereits investierten Geld so wenig, dass es keinen Sinn mehr macht, sich jeden Monat von Nudeln mit Pesto zu ernähren, ausschließlich, um Geld zu sparen, um das noch weiter aufzubauen. Vielleicht fängt es irgendwann an, dass man sagt, ich bin jetzt bereit, ich habe genug da liegen und solange ich da nicht dran muss und das nicht kleiner wird, nutze ich das, was ich an Fiat reinbekomme, einfach um meinen Lebensstil zu verbessern oder mir mehr zu gönnen. Und je älter man wird, desto mehr wird auch klar, das, was ich an Rücklagen dort liegen habe, auf das Geld, auf das Kapital, auf das ich vielleicht mal zugreifen muss, brauche ich gar nicht mehr so viele Jahre zugreifen, dann werde ich vielleicht auch spendierfreudiger und verändere meinen Lebensstil. Und ich kann mir vorstellen, wenn man ein paar Milliarden an Bitcoin hat und sagt, die Hälfte davon stoße ich jetzt mal ab und die andere Hälfte nutze ich jetzt, um mir ein Leben zu ermöglichen, dann kann ich zumindest dieser Idee was, also ich kann eine gewisse Nachvollziehbarkeit da reinbringen.
Aber widerlegt das nicht die Bitcoin-These, weil eigentlich in der Bitcoin-Welt ist Fiat ja nichts wert. Aber jetzt hast du ja gerade gesagt, ja, dann bin ich mir ja der, dann kann ich mich verwirklichen, kann Unternehmen gründen. Aber eigentlich ist das Geld auch gar nichts wert, oder? Also offenbar dann doch.
Das Geld sinkt im Wert. Also ich denke, jedem Bitcoiner... Also
aber man nimmt ja dann trotzdem das Milliardär sein, weil ein überzeugter Bitcoiner müsste eigentlich sagen, ja, ich würde ja Bitcoin niemals hergeben, weil das ist ja eigentlich, ich tausche ja quasi was Wertvolles gegen was nicht Wertvolles, aber offensichtlich ist es dann ja doch sinnvoll.
Es ist auch so ein bisschen die Frage, also es gibt noch einen weiteren Aspekt, den man mit einfließen lassen sollte und das ist das Thema Sicherheit. Die Frage ist halt, wie schützt man sich, wenn man so viel Geld besitzt, adäquat? Und da kann eine Diversifizierung aus Sicherheitsgründen da sein, nicht aus technischer Sicht, dass man sagt, ja, ich möchte mein Kapital diversifizieren, um Sicherheit zu haben, wenn der ein oder andere Markt einbricht, sondern um physische Sicherheit zu haben. Vielleicht ist ein bisschen Betongold dann trotzdem ganz gut. Das wird mit Sicherheit nicht beim Bitcoin outperformen, aber es ist eine andere Form von Sicherheit, weil das kann man mir nicht eben klauen. Ja, das kann der Staat mir wegnehmen, ja, aber ja, wenn er das tut, habe ich meine Bitcoin auch noch. Also habe ich immer noch genug. Also ich kann mir einfach vorstellen, dass das auch für jemanden, der dann so wohlhabend ist, eine Art Sicherheitsdiversifizierung sein kann.
Leute, ihr wisst ja, ich investiere schon seit vielen Jahren in Bitcoin. Ich habe zum ersten Mal gekauft 2017 und ihr fragt mich immer, wo kaufst du? Und tatsächlich damals zum ersten Mal habe ich gekauft bei Bitbamme und das ist auch der Kryptopartner meines Vertrauens. Dort kaufe ich Bitcoin, dort investiere ich. Und jetzt im Dezember lohnt sich's mehr denn je, dort ein Konto zu öffnen. Denn Bitpanda hat wieder den großen Adventskalender am Start. Jeden Tag neue Überraschungen. Es gibt wirklich Highlights. Es gibt Gewinne. Die sieht man nicht jeden Tag. Denn unter allen qualifizierten Teilnehmern werden zwei Tickets verlost. Und zwar für den 60. Super Bowl in Kalifornien inklusive Flug und Hotel. Und so einfach geht's. Wichtig, das Ganze klappt nur die Teilnahme mit Opt-in. Das geht direkt in der Bitpanda App über die Story oder über die Kampagnen-Mails. Danach bekommst du schon mal ein gratis Los sofort. Und dann gibt's noch bis zum 24. Dezember, bis Heiligabend, jeden Tag eine neue Challenge in der App. Und jede erledigte Challenge bringt dir zusätzlich ein Los. Und alle Lose gehen automatisch in die Verlosung für den Hauptpreis ein. Wichtige Info noch, die Challenges, die kommen jeden Tag neu rein. Die werden vorher nicht verraten. Und jetzt deine große Chance auf Deck Hauptgewinn. Ich kann dir Bitpanda nur wärmstens empfehlen. Ich habe wirklich Top-Erfahrungen damit gemacht. Alle Links, um jetzt ein Konto zu eröffnen, alle Infos findest du unten in der Videobeschreibung bzw. in den Shownotes. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit unserem Gespräch.
Roman, vielleicht denke ich viel zu einfach, aber dafür ist der Talk jetzt ja auch da. Wenn du sagst, dass die alten Hasen zum Teil abstoßen, auch aus nachvollziehbaren Gründen, ich sehe das auch so wie du, und die neuen großen Käufer halt ETF-Companies sind, also die großen Vermögensverwalter, Staaten, werden wir gleich auch noch drüber sprechen. Ist das nicht eigentlich der Gegenentwurf zu dem, was der Bitcoin eigentlich mal versprochen hat? Dezentral zu sein, Unabhängigkeit zu schaffen für jeden Einzelnen?
Also es ist kein Gegenentwurf, weil das im Endeffekt alles mit dazugehört. Ja? Also man muss sich ja klar machen, dass jeder vor dieser eigentlichen Problemstellung steht, diese Abhängigkeit zum Fiat-Geld. Und selbst der US-amerikanische Staat hat ja mal seine Grundfeste nicht auf dieser Form des Fiat-Geldes gegründet und hat ja erhebliche Probleme dadurch. Trump will aus guten Gründen niedrige Zinsen, um die Zinslast des Staates runterzubringen, weil alle eigentlich daran leiden. Das heißt, warum sollte Bitcoin nur für eine bestimmte Gruppe von Menschen die Lösung sein? Bitcoin ist halt für alle die Lösung, ebenfalls für Staaten und auch für Unternehmen und auch für die Wall Street. Und wenn es ein Problem wäre, dass jemand Bitcoin kauft, dann ist Bitcoin nicht das, was es versprochen hat. Also das war immer klar, dass das kommen kann. Deswegen sagte ich auch, wir hatten damals ja schon über die Möglichkeit geredet, dass Nationalstaaten kommen. Da war das aber noch überhaupt nicht abzusehen. Das ist eigentlich von vornherein klar gewesen, dass irgendwann auch die breite Masse kommt und damit auch die Wall Street. Aber es ändert ja nichts an den Eigenschaften. Wenn du Bitcoin besitzt, kannst du damit immer noch deine Freiheit leben. Du kannst in jedes Land dieser Welt gehen, kannst deinen Bestand abrufen, wenn du das möchtest, kannst ihn verwenden. Keiner kann dich hindern, eine Transaktion durchzuführen. Und das selbst, wenn 50% der Bitcoin in einem staatlichen Bestand liegen würden, was ja gar nicht der Fall ist. Also man muss vielleicht auch dann nochmal dazu sagen, dass jetzt gerade so irgendwas zwischen 10% und 15% im regulierten Bestand liegen. Und je teurer Bitcoin wird, desto langsamer wird sich das auch entwickeln. Also ein Großteil der Bitcoin bleibt bei den Individuen und wird dort auch verharren. Und ich denke, dass die Wall Street natürlich auch für viele auch hier wieder ein Thema Sicherheit bedeutet. Also wenn ich jetzt einen Spot-ETF kaufe, dann ist der einfach vielleicht durch den Staat konfiszierbar in der Theorie, aber vielleicht für niemanden, der mir physisch mit einer $5-Ranch-Attack meinen Bestand abnehmen möchte. Und so hat vielleicht beides auch eine gewisse Legitimität, je nachdem, aus welcher Perspektive ich das betrachte. Wenn ich die Person bin, der es finanziell sehr schlecht geht, heute, ich leide an Inflation, ich habe eine kleine Familie, beide Teile arbeiten und man kommt kaum über die Runden. Was ist der Ausweg aus dieser Situation? Ja, ich kann die eine oder andere Politik wählen und irgendwie darauf hoffen, dass die für mich das Leben besser machen. Aber wahrscheinlich wird, egal wen ich wähle, weiterhin eine hohe Steuerbelastung da sein, eine hohe Inflation und die Lösungen, die der Staat zur Verfügung stellt, einfach den Lösungen des freien Marktes unterlegen sein und ich spüre das in Lebensqualität. In diesem Moment kann ich nichts tun, um mein Leben zu verbessern, zumindest nicht, ohne mich erheblich mit einem neuen Markt zu befassen und professioneller Trader oder Investor oder sonst was zu werden, Aktienunternehmen zu analysieren, Marktberichte zu lesen. Wer hat die Zeit dafür? Bitcoin ist einfach ein knappes Geld. Ich kann mir das kaufen, ich kann mir das irgendwo hinlegen, verwahren und kann über eine gewisse Zeit hinweg meinen Lebensstandard dadurch verbessern und meinen Lebensumstand verbessern. Und diese Funktion bleibt immer erhalten.
Verstanden, aber jetzt kommt der große Pferdefuß.
Okay.
Bitcoin, digitales Gold, Wertspeicher war ja ein Narrativ, was ich auch absolut verstehe, aber hat 2025 nicht gezeigt, dass Bitcoin einfach nur die Nummer drei ist vielleicht oder vielleicht nicht dafür geeignet ist, weil man muss ja sagen, dieses Jahr wurde Bitcoin von Gold und Silber richtig eingeschult. Also die Sachen, die du gerade beschrieben hast, da gab es ja zwar andere Sachen, die in diesem Jahr super funktioniert haben. Silber hat sich mehr als verdoppelt, Gold auch wirklich alles in Grund und Boden performt. Also
Ist das nicht eine absolute Watschen für Bitcoin?
Ich glaube, man darf das nicht zu kurzfristig sehen. Das ist ja auch immer die Sache, also die Argumentation, wir hatten die Diskussionsrunde mit Maurice Öfken. Und sein Argument war genau das, dass Bitcoin ja so stark schwankt und dass es kein Wertspeicher ist. Und das sagt er auch immer wieder.
Silber und Gold schwanken ja auch stark. Also es geht mir jetzt nicht um die Schwankung, sondern um die, dass die Leute sich dafür entschieden haben. Schwankungen hat ja Silber auch brutal.
Die Frage ist, wie kann ich Wert transportieren? Also erstmal muss man sich fragen, was ist ein Wertspeicher? Weil eigentlich gibt es das nicht. Also es ist ja nichts Gottgegebenes, was immer in sich einen Wert hat und für die Menschen dadurch einen Wert hat, sondern wir Menschen entscheiden, wir haben eine Nachfrage an etwas und dadurch erzeugt das einen Wert. Und unsere Erwartungshaltung ist es, die sagt, für mich ist das ein Wertspeicher, weil ich gehe davon aus, dass in Zukunft Nachfrage für dieses Produkt da sein wird. Das ist ein Wertspeicher. Das ist meine Erwartungshaltung, nichts anderes. Ich kann niemanden dazu zwingen, in Zukunft mein Gold anzunehmen oder mein Haus zu kaufen. Möglicherweise hat beides keinen Wert mehr. Mhm. Ich habe eine Erwartungshaltung, weil das schon so und so lange funktioniert. Und
das muss aber eine Nachfrage geben. Klar, wenn es die nicht gibt, dann...
Genau, das heißt, ist es schwierig. Der Wertspeicher ist eigentlich meine Erwartungshaltung an eine zukünftige Nachfrage. Wenn ich vom Bitcoin ausgehe von einer 4-Jahres-Zyklus-Theorie, dann ist meine Erwartungshaltung, dass innerhalb von 4 Jahren alles passieren kann. Und innerhalb von 4 Jahren Bitcoin für mich vielleicht keinen Wertspeicher dargestellt hat. Meine Erwartungshaltung als Bitcoiner ist aber auch, dass nach diesen 4 Jahren ich auf jeden Fall höher stehe als zu den 4 Jahren vorher und dann ist mir es egal. Und wenn ich einen Sparplan mache, dann hat man das sogar noch kürzer gezogen, weil man in fallende Kurse reingekauft hat, dann waren es meistens so 1,5-2 Jahre und ich war massiv im Plus und bin im Plus geblieben. Die letzte Parität zwischen einer Unze Gold und einem Bitcoin war 2017. Beides war 1.000 Dollar wert. Bitcoin steht jetzt gerade, nachdem er zusammengebrochen ist, ich glaube heute bei so 88.000 Dollar. Das ist eine Ver-88-fachung seit 2017. Gold steht jetzt gerade bei 4.000 Dollar.
300 sowas, ja.
Ist eine Vervierfachung seit 2017. Also was ist seit 2017 der bessere Wertspeicher gewesen? Ja, Bitcoin hat mehr geschwankt auf dem Weg dahin. Aber habe ich Gold gehalten oder war ich ein Goldback und kein Bitcoiner, dann bin ich ganz schön arm geworden.
Gut, jetzt könnte man anführen, Gold
im Maßstab
seit ein paar Jahrtausenden. Also klar, das ist
vollkommen richtig.
Der kurzfristige Vergleich, klar, da hast du recht.
Vollkommen richtig, aber das ist halt genau diese Argumentation. Wenn ich Marathonläufer bin und eine gute Zeit laufe, dann habe ich trotzdem verloren, wenn eine andere Person eine bessere Zeit läuft. Und mein Maßstab, oder was ist der Maßstab für meinen Wohlstand? Das ist der Rest der Gesellschaft. Ja, da bin ich vielleicht durch das Goldsparen wohlhabender geworden. Aber im Verhältnis zu den Bitcoinern bin ich ärmer geworden. Je länger ich Gold halte im Vergleich zu Bitcoinern, desto länger oder mehr Kaufkraft verliere ich auf lange Sicht. Das ist das Spiel, was Bitcoin spielt. Mhm. Ja, Bitcoin ist dabei sehr volatil und verschreckt die Touristen und sagt, oh Gott, so eine Volatilität. Und da, also, das muss viel Risiko haben, wenn das so stark schwankt. Die Wahrheit ist, Bitcoiner wussten 2017, dass Bitcoin irgendwann bei 100.000 steht. Bitcoiner wissen auch, dass Bitcoin irgendwann bei 1 Million, bei 10 Millionen stehen wird. Zumindest erwarten sie das. Und bisher gibt die Geschichte ihnen recht. Und wenn Gold dann dafür bei 6.000 Dollar steht und Bitcoiner bei 10 Millionen stehen, dann sind die Goldbugs ganz schön arm geworden. Und so sinkt ihre Kaufkraft sukzessive. Und je weiter Bitcoin diese Sprünge macht und je weiter Bitcoin in die Gesellschaft kommt, desto klarer wird, dass all diese Dinge, in die ich investiere, eigentlich mit Bitcoin nicht mithalten können. Ich kann mit einer Aktie, mit einem Unternehmen, was einen neuen Markt erschließt, natürlich Bitcoin outperformen, gerade in kurzen Zeitfenstern. Mhm. Aber es ist einfach nicht sicher. Also es ist ein Risiko, es ist eine Möglichkeit. Aber was will von den auf Basis der Eigenschaften mit Bitcoin mithalten? Und wenn man die Eigenschaften, die Bitcoin hat, diese Knappheit zum Beispiel, das ist oder diese Begrenztheit. Ich höre das immer wieder. Ja, Begrenztheit alleine ist aber kein Grund für eine Wertsteigerung. Klar.
Das gut, es gibt ja viele Sachen, die begrenzt sind und die
richtig
wenig bis gar nichts wert sind.
Die Frage ist aber, warum sind diese Dinge begrenzt? Weil sie keinen Wert haben. Weil wenn sie einen Wert hätten, könnten wir wahrscheinlich mit gewissem technischen Aufwand mehr davon erzeugen. Und ich rede jetzt nicht von der Mona Lisa, das ist schon klar, aber ich rede von fungiblen Gütern. Also Güter, die sich gleichen. Ja, Rohstoffe oder so. Und in der Regel ist es so, wenn ein Rohstoff Nachfrage hat, dann wird er mehr gefördert. Und wenn das Fördern einer gewissen Schwierigkeit unterliegt und der Rohstoff trotzdem knapp bleibt, dann wird er teuer. Das ist also unterm Strich doch so, dass man sagen kann, wenn etwas begrenzt ist und durch technischen Fortschritt trotzdem begrenzt bleibt, steigt der Wert.
Könnte die das Leute, in den ganz kurzer Einwand in den, oder Ergänzung, besser gesagt, da hat Bitcoin vielleicht in den nächsten Jahren ein Problem, weil du hast recht, klar, wenn der Preis steigt, dann gibt es normalerweise mehr Angebot. Das Problem ist ja nur bei Kupfer, Silber, dass es offensichtlich nicht so schnell geht mit dem Angebot, dass wir in den nächsten Jahren da eine Knappheit haben oder die Nachfrage ist höher als das Angebot. Ist das vielleicht einfach eine Konkurrenz, die man dann einfach mal kurzfristig akzeptieren muss, weil dieser Preismechanismus halt vielleicht mal kurzfristig ein bisschen hakt. Weil klar, absolut geht das ja normalerweise schneller.
Ich glaube, wir müssen auch darüber reden, dass ja im Moment die Narrative in der breiten Masse anders sind. Also zum Beispiel sieht man, China kauft Gold, Russland kauft Gold. Ja, und sie verkaufen US-amerikanische Staatsanleihen. Was wir jetzt gerade sehen, ist ja eine Anpassung der geopolitischen Situation, bei der man sagt, hey, wir trauen dem Dollar nicht mehr und wir wechseln jetzt auf harte Assets, als Signal an die Amerikaner, schaut, wie viel Vertrauen ihr verliert. Und natürlich auch, um wahrscheinlich das Vertrauen weiter am Markt zu unterbinden oder unterbuttern oder wie auch immer man das sagen möchte, dass man das Signal sendet, schaut mal, China glaubt nicht mehr an die USA. Weil nichts anderes, der Dollar ist der Glaube daran, dass die USA langfristig bestehen und diesem Dollar einen Gegenwert geben können. Und wenn der Dollar Gegenwert fällt, ist es nichts anderes als ein Vertrauensverlust in die Macht der Amerikaner. Und zeitgleich, dadurch, dass der Dollar abgestoßen wird, dass das Vertrauen fällt, wird es auch schwieriger, diese Wirtschaftsmacht und das Sicherheitskonstrukt des US-amerikanischen Staates aufrechtzuerhalten. Was machen Sie stattdessen? Entschuldigung. Stattdessen kaufen Sie Gold. Das Signal ist also, raus aus diesem weichen Geld, rein in ein hartes Geld. Woher wissen wir, dass China Gold kauft? Ich meine, Sie sagen das. Und ja, der Preis geht hoch, aber im Verhältnis zu Bitcoin in den letzten 7, 8 Jahren ist es ein Witz. Woher wissen wir, dass Chinas Speicher mit Gold gefüllt sind? Videoaufnahmen, Bilder, Fotos, Dokumente, Notare, alles Vertrauensparteien. Vielleicht haben sie keine einzige Unze Gold gekauft. Das wissen wir nicht. Und das ist genau der Knackpunkt. Das ist einfach nicht überprüfbar. Und dadurch, dass es nicht überprüfbar ist, kann das so sein, ja. Aber möglicherweise haben sie einfach ganz viel neues Gold dadurch erzeugt, dass sie den Markt gar nicht wirklich verknappt haben, sondern Zertifikate erstellt haben oder Rücklagen gemeldet haben, die es gar nicht gibt.
Gut, beim Gold wird ja auch viel gezockt und gehebelt, das muss man ja auch dazu sagen. Das ist ja auch ein.
Ich rede aber gar nicht vom regulierten Markt. Ich rede von absichtlichem Betrug. JP Morgan ist mehrfach verurteilt worden, weil sie Silberzertifikate verkauft haben, die wirklich auch gedeckt sein sollten, die nicht gedeckt waren. Und das ist nicht nur einmal passiert, dass deren Produkte nicht gedeckt waren. Das ist bei Bitcoin nahezu ausgeschlossen. Wir kennen die Adressen von BlackRock, wir kennen die Adressen von ARK Invest, von Bitwise. Wir können sehen, ob diese Spot-ETF-Anteile gedeckt sind mit echten Bitcoin. Das bedeutet, ja, der Markt denkt gerade, es gibt eine riesen Nachfrage nach Gold. Und vielleicht ist das teilweise auch so, aber beweisen lässt sich das nie. Und langfristig wird sich das durchsetzen, was in seiner Überprüfbarkeit die absolute Knappheit innehat. Gold hat das nicht. Gold hat diese Eigenschaft der Knappheit in der digitalen Welt verloren. Es ist nicht mehr knapp. Ich kann so viel Gold erzeugen, wie ich will. So wie ich Dollar erzeugen kann, so viel wie ich will. Weil jede Information, die heute einen Preis erzeugt, ist digital geschrieben.
Aber ich kann es doch bei Bitcoin kann ich doch auch, wir sehen es ja mit den ETFs und Co., klar, kann ich sagen, muss hinterlegt sein, aber theoretisch geht das doch bei jedem Asset. Ich kann ja auch auf Bitcoin-Zertifikate auflegen.
Ich mache ein Beispiel.
Das geht ja bei allem.
Der gesamte Rohstoff-ETF-Markt in den USA basiert auf dem Vertrauen, dass die ETFs gedeckt sind. Sonst hätten sie keinen Wert. Es ist schön, dass es mir rechtlich gibt mir in den USA der Besitz eines ETFs, eines Rohstoff-ETFs, das Anrecht an den hinterlegten Gut, rechtlich. Aber was, wenn es das Gut gar nicht gibt? Das wäre eine Katastrophe für den gesamten ETF-Markt, wenn sich herausstellt, dass das möglich ist und die Regel ist. Das kann sich aber gar nicht herausstellen, weil die meisten Menschen natürlich nicht hingehen und sagen, liefer mir mal meine 7 Tonnen Öl, liefer mir mal meine 7 Tonnen Gold. Und deswegen fliegt diese Lüge niemals auf. Und deswegen lässt sich auch, selbst wenn ein, aus welchen Gründen auch immer, Speicher leer sein sollte und es auffällt und es möglicherweise dazu kommt, dass es droht, an die Öffentlichkeit zu kommen, könnte man diesen Speicher auffüllen, bevor das passiert. Elon Musk und Trump haben doch gesagt, sie wollen irgendwie mit einer Livecam durch Fort Knox rennen.
Ja.
Was ist daraus geworden? Haben sie vielleicht vorher reingeguckt und haben gesagt, das lassen wir mal lieber. Die leeren Speicher zeigen wir nicht. Oder wir warten, bis AI so gut ist, dass wir die Speicher wieder voll machen können. Vielleicht liegt es da vielleicht auch nicht. Wir wissen es nicht. Das ist genau der Punkt. Und selbst das Live-Video wäre kein Beweis. Wenn aber bei den Spot Bitcoin-ETFs betrogen wird und es sollte sich herausstellen, und das ist ja das Schöne, wir können es ja selber als Menschen überprüfen, und ich sehe, oh, warte mal, der Spot-ETF von BlackRock ist ja gar nicht gedeckt. Oder der zeigt die ganze Zeit auf eine Adresse, auf eine Bitcoin-Adresse, die auch von Bitwise benutzt wird. Die haben den gleichen Speicher. Dann verliert nicht der Bitcoin-Spot-ETF an Vertrauen. Der verliert auch an Vertrauen, richtig. Aber nicht nur er, sondern der gesamte ETF-Markt. Weil wenn das schon bei Bitcoin passiert und ich es dort beweisen kann, was ist mit all den anderen Assets? Die Gefahr ist also, dass die gesamte Wall Street sich ein Riesenvertrauensproblem ins Haus holt, wenn sie das bei Bitcoin versuchen. Und die Gefahr, dass das auffällt, ist extrem hoch. Strategy hat extreme Mühen und Aufwand betrieben, um ihre Bitcoin-Bestände geheim zu halten. 450.000 Bitcoin-Konten lokalisiert werden mittlerweile. Und es ist eine Frage der Zeit, bis alle 660.000 lokalisiert sind. Das heißt, keiner wird das langfristig wirklich geheim halten können, gerade von diesen großen Investmentfirmen. Und die Gefahr, dass wenn sie dann betrügen, dass das auffällt, ist extrem groß. Und der Image-Schaden ist extrem groß. Bei keinem anderen Asset ist das der Fall. Sie können das mit Gold, mit Silber, mit Holz, mit Öl, mit allen Dingen machen. Und dementsprechend ist auch keiner dieser Güter überhaupt mit einem echten Preis am Markt. Wir kennen de facto den Preis von physischem Gold nicht. Wir kennen den Preis von physischem Öl, von physischem Holz nicht. Weil wir die ganze Zeit digitale Informationen handeln. Wir handeln Vertrauensinformationen. Wir vertrauen diesem Preis, der gegeben wurde von zentralen Entitäten, die die Menge dieser Güter eingetragen haben. Und nur Bitcoin hat einen echten Preis. Weil nur Bitcoin als echte, überprüfbare digitale Information da draußen ist, ohne Vertrauensparteien. Das macht den Unterschied. Und das ist das, das ist die Qualität.
Aber du hast zuvor gesagt, Bitcoin ist auch stark gehebelt und so weiter und so fort. Da sind doch auch Effekte drin, die dann nicht, sag ich mal, einfach nur Angebot und Nachfrage sind.
Genau, aber der Hebel ist ja das, was ich auch beschrieben habe, der bereinigt sich immer wieder bei Bitcoin. Das ist das, was wir in diesen Vierjahreszyklen jedes Mal sehen, dass der Hebel wieder rausgespült wird. Wenn die Leute meinen, sie müssen Bitcoin hebeln, dann gibt's immer diese Korrektur und die den ganzen Hebel aus dem System wieder rausstreicht. Und das führt bis zu Zusammenbrüchen von Celsius, FTX oder sonstigen großen Börsen. Da haben sich so viele schon verbrannt, die so sicher waren, so viel Kapital drin hatten. Bitcoin bereinigt das jedes Mal von ganz alleine. Vielleicht auch, weil er eine so überprüfbare Information ist. Und ich denke, dass es halt N in Formeln steht immer für irgendeine Zeitspanne.
Mhm.
N-Zeit bedeutet also, es braucht einfach nur Zeit. Es ist eine Frage der Zeit, bis Bitcoin im Verhältnis zu allen anderen Dingen den festesten und höchsten Preis ermittelt, weil nichts anderes in seiner Preisbildung überprüfbar ist und weil alles andere, selbst wenn es in der Theorie physisch begrenzt ist auf dieser Welt, niemals mehr begrenzt ist in einer digitalen Welt, weil wir von dieser Information so viel erzeugen können, wie wir wollen. Gold, alle Rohstoffe folgen eigentlich mittlerweile denselben Mechanismen oder derselben Problematik wie Fiat-Geld. Es kann an zentralen Stellen so viel davon erzeugt werden, wie man will. Das ist der Unterschied. Und es ist eine Frage der Zeit, dass Bitcoin beweist, dass es die Lösung für dieses Problem ist. Ich kann all diesen Dingen vertrauen. Ich muss das teilweise sogar, weil mein Unternehmen nun mal Holzmöbel herstellt und ich muss Holz kaufen. Ja, das. Aber ich kann das Risiko daraus nehmen, weil ich plötzlich in Bitcoin sparen kann und halt den Holzmarkt kaufen kann, wenn ich es brauche. Und Bitcoin ist der Zwischenspeicher, wo ich einfach weiß, da passiert das auf jeden Fall nicht. Das ist die echte Information. Und daraus kaufe ich die synthetische Information, die mir dann einen Teil physische Ressource gibt, aus der ich meine Produktion aufbauen kann.
Aber glaubst, also... Ja, ich habe einige Fragen. Du hast gerade gesagt, dass die Staaten zumindest propagieren, dass sie Gold kaufen, weil wir es nicht in letzter Instanz wissen. Wissen wir, wenn Staaten, nicht die Großfinanz über Spot-ETFs, sondern wenn die Staaten Bitcoin kaufen, wissen wir das zu 100%, welche Staaten wie viel kaufen?
Das kommt drauf an. Also es gibt entweder die Möglichkeit, dass der Staat das meldet und sagt. Zum Beispiel die Adresse von El Salvador ist ja bekannt. Also eine Hypokele teilt das ja. Und wenn da was passieren würde, dann hätte er ein Vertrauensproblem. Ja. Wenn ein anderer Staat sagt, wir teilen unsere Adresse nicht, das ist ja auch denkbar, dann wüssten wir es erstmal nicht. Allerdings, die Analyse-Tools für die Blockchain sind mittlerweile so gut, über Bewegungen lässt sich sowas früher oder später feststellen. BlackRock hat ja seine Adressen auch nicht freiwillig preisgegeben, aber über autorisierte Partner, über die Bewegungen, die passieren, über Fragmente, die auch Leute bereit sind zu melden, weil sie sagen, ich habe da was hingeschickt, kann man ein relativ sehr genaues Bild über solche Bestände und so schaffen. Und genau das sorgt am Ende dazu, dass es fast egal ist, ob du meldest, wo du deine Bitcoin hast, auf welcher Adresse sie liegen oder du das nicht tust, weil früher oder später findet man es heraus. Man kann einfach quasi jeden Tresor selber besuchen, wenn man will und versuchen feststellen, wem gehört dieser Tresor.
Okay, spannend. Dann, das können wir vielleicht später dann nochmal, weil ich bleib dann auf dem Punkt, dass wenn der Mainstream dann jetzt, die großen Staaten und die ganzen und die Großfinanz einsteigt, da sind dann ja unterschiedliche Interessen
ja
plötzlich da. Dass das ein Problem werden könnte, aber noch ganz kurz, weil wir hatten das angesprochen, Thema Währungskrieg, Unabhängigkeit vom US-Dollar. Das Thema BRICS-Währung ist ja überall. Jetzt kam ja vor 2 Wochen raus, gut, es gibt ganz viele verschiedene Modelle, wie es dann am Ende aussehen soll. Jetzt hieß es ja 60% Gold, 40% Lokalwährung. Ist das nicht ein bisschen enttäuschend, dass Bitcoin da eine so untergeordnete Rolle spielt und dass jetzt auch diese Regierung sagen, ne, lieber Gold und Lokalwährung?
Ich glaube eher, dass es zum Schutz der Idee der neuen Währung dient. Sie wollen ja jetzt Werbung für ihre Währung machen und nicht für Bitcoin. Ja, also als Trump an die Macht kam, hat er halt geglaubt, er kann in 24 Stunden den Krieg mit Russland und Ukraine beenden. Hat nicht geklappt. Und er wollte Putin die eingefrorenen Gelder zurückgeben und so weiter. Also da ist ja ganz viel passiert, warum der Dollar an Vertrauen verloren hat. Und dann hat Putin auf einer Konferenz gesagt, er hat gelacht und hat gesagt, ja, ich weiß, dass du das willst, aber ich brauche den Dollar nicht mehr. Es gibt jetzt Bitcoin und es kann keiner bannen. Und es gibt Mining-Firmen in Russland, wo der Staat teilweise beteiligt ist oder das mit subventioniert, mit dem Agreement, dass der Staat dafür auch zum Teil Bitcoin daraus bekommt, die er für den Handel benutzt. Und da laufen Testprojekte, die treiben schon Handel mit Bitcoin. Mhm. Ich denke, dass die BRICS-Währungen einer gewissen Vertrauensproblematik unterliegt, genauso wie der Dollar. Vielleicht weniger als der Dollar, weil der Dollar jetzt in den letzten Jahren sehr viel Vertrauen verloren hat. Aber viele dieser BRICS-Staaten mögen sich untereinander auch nicht unbedingt. Sie brauchen nur eine Alternative zum Dollar.
Da geht es doch auch in erster Linie genau darum, Unabhängigkeit,
genau,
Machtdemonstration und dass man untereinander im Endeffekt, dass man einfach nicht in Dollar handeln muss, oder?
Genau. Und alle diese Staaten wollen aber auch, exakt, und alle diese Staaten wollen trotzdem ihre Fiat-Währung imitieren können, damit sie sich Kapital verschaffen können zu jeder Zeit, wenn sie es brauchen.
Werbung. Leute, ihr wisst ja, die Digitalisierung ist eine tolle Sache, aber sie hat so einige Tücken, gerade für uns als Unternehmer. In der digitalen Welt von heute ist Vertrauen keine Option, es ist der Schlüssel zum Wachstum und genau dafür gibt es Venta. Venta ist die führende Trust-Management-Plattform, die Unternehmen mit KI, Automatisierung und kontinuierlicher Überwachung dabei hilft, schnell compliant zu werden und compliant zu bleiben. Ganz egal, ob du ein Startup hast, das sich zum ersten Mal mit SOC 2 oder ISO 27001 beschäftigt oder ob du als größeres Unternehmen Lieferantenrisiken managen musst, Venta macht den ganzen Prozess schneller, einfacher und skalierbarer. Das Coole daran, ihr spart euch nicht nur Zeit und Nerven, sondern auch richtig Geld. Laut einer IDC-Studie sparen Firmen mit Venta im Schnitt über $500,000 pro Jahr und sind dabei dreimal produktiver. Und Sicherheitsfragebögen, die normalerweise ewig dauern, gehen bis zu fünfmal schneller. Bedeutet mehr Abschlüsse, weniger Papierkram. Also ich finde es beeindruckend, wie Venta etwas so Trockenes wie Compliance so einfach macht und dass schon über 10.000 Unternehmen weltweit auf Venta vertrauen. Ja, das sagt doch eigentlich alles. Darunter vor allem richtige Dickschiffe wie Atlassian, Quora oder Chili Piper. Über 10.000 Unternehmen weltweit, also worauf wartest du? Besuche jetzt venta.com/Mario und sichere dir deine kostenlose Demo. Nochmal, vanta.com/Mario.
Und deswegen ist es eigentlich auch logisch, dass sie an der BRICS-Währung arbeiten und nicht Bitcoin implementieren. Aber die Frage ist, was tun sie im Hintergrund? Und wird dann trotzdem diese Währung niemals mit Bitcoin zusätzlich gedeckt? Du hast es gerade gesagt, was passiert, wenn alle diese Staaten, wenn man später sieht, was sie an Bitcoin besitzen. Spinnen wir mal ein positives Bitcoin-Szenario. Bitcoin etabliert sich wirklich in der breiten Masse in den nächsten Jahren zu so einem, hey, davon brauchst du 5% im Portfolio. Das ist so eine sehr wichtige kleine Beimischung, die dir eine gewisse Unabhängigkeit gibt und das Potenzial hat, dass es alles andere outperformt. Aber du bist noch kritisch, es ist gerade neu. Mach langsam. Aber 5% sollte jeder haben. Das berät dir sogar der totale Boomer-Bankberater. Ja. Staaten fangen an, dieses Spiel zu spielen, was die Amerikaner sagen. Versuch so viel Bitcoin zu bekommen, wie es geht und versuch, sie nicht mehr abzugeben. Und es steht später eine überprüfbare Zahl an jedem Staat dran, wie viel Bitcoin er hat. Wenn du ein sozialistisches, politisch übergriffiges System hast, wissen wir, dass die Wirtschaftsleistung dieser Systeme fällt. Und das kann dazu führen, dass der Bestand, den du an Bitcoin hast, langsamer wächst oder sogar sinkt im Verhältnis zu den anderen Staaten. Und jeder wird es sehen. Es wäre wie ein Maßstab, der an jedem Land dran steht, der zeigt, wie gesund ist deine Wirtschaft. Schaffst du es, mehr Bitcoin-Bestand aufzubauen oder verlierst du Bitcoin-Bestand? Und das ist so interessant, weil das zu einer Art globaler Highscore wird, die keiner drucken kann, die hundertprozentige Realität abbildet. Und wenn du dich wirtschaftlich schlecht verhältst, wenn du viele Ausgaben für Regulierung, für Gesetze, für Übergriffigkeiten rausgibst, wenn du deine Wirtschaft daran hinderst zu wachsen, weil du denkst, du musst andere Ziele verfolgen, ideologische Ziele, dann gibt's halt diese eine Zahl, die das beweist und zeigt, deinem Land geht schlecht. Und Ich glaube, dass dieses Rennen um die beste Highscore, einfach um Vertrauen für die eigene Fiat-Währung zu erzeugen, irgendwann zur Tagesordnung von Staaten gehören kann. In vielleicht 20 Jahren. Das wäre so ein Fall, von dem ich ausgehe, der passieren kann. Und ich glaube, dass Gold einfach kein guter Maßstab ist, weil jeder früher oder später versteht natürlich, dass möglicherweise nur um dem eigenen Fiat-Geld Vertrauen zu geben, jeder irgendeine Zauber-Goldzahl an seinen Bestand schreibt, es aber nicht überprüfbar ist, ob das überhaupt stimmt.
Ganz spannende Sache. Ich glaube, da sind wir uns ja grundsätzlich einig, dass es sehr sinnvoll wäre, wenn ein Staat eine gewisse, gut, jetzt hatten wir die Schuldenbremse. Das Problem ist ja, wir haben ja gesehen, dass, also wenn wir jetzt mal ganz logisch denken, ich glaube, da können wir drei uns innerhalb von 5 Sekunden einigen. Wir würden sagen, wir haben ein festes Budget und dann gehen wir von wichtig nach unwichtig. So würde das jeder Unternehmer machen, jeder vernünftige Mensch, auch jede, die früher die berühmte schwäbische Hausfrau, dass man sagt, so, wir haben jetzt das Geld und dann gehen wir von Krankenhäusern, Schulen, Straßen bis, wie du sagst, irgendwie Mumpitz am Ende, wenn noch was übrig ist, ist es nett. Jetzt haben wir das ja nicht hinbekommen, mit der Schuldenbremse nicht. Jetzt hätten wir Bitcoin, ja, das verstehe ich, aber wir wissen doch eigentlich, wenn wir mal ehrlich sind, was würden Politiker, Staaten dann machen? Dann würden wir dann sagen, ja, wir haben jetzt eine begrenzte Bitcoin-Menge, aber wir geben jetzt, wir haben das als Sicherheit und geben dann irgendwie eine Zweitwährung aus oder irgendwas anderes.
Können Sie ja tun.
Oder irgendwie, genau, aber man würde doch immer einen Schlupfweg finden, dass man sagt, ja gut, hier, jetzt gibt's wieder. Also würde Bitcoin das, also theoretisch würde das das verhindern, das verstehe ich, aber in der Praxis, wir haben es ja bei der Schuldenbremse gesehen, es hat das ja eigentlich auch theoretisch verhindert. Was ist in der Praxis passiert? Großer Mist. Jetzt haben wir wieder Schulden aufgenommen. Was passiert? Jeder zweite Euro wird zweckentfremdet. Nicht für Infrastruktur und Klimaprojekte und alles, was versprochen wird, sondern im Endeffekt werden nur ständig irgendwelche Löcher gestopft, weil der Staat halt einfach mit dem Geld offensichtlich nicht so umgeht, wie wir uns das vorstellen. Es wird doch im Endeffekt auch wieder irgendwelche Tricks geben, oder?
Was die Fiat-Währung betrifft, sowieso. Aber...
Ja, ich meine dann auch mit Bitcoin. Wie gesagt, okay. Dann wird man halt wieder irgendwelchen...
Wir müssen das Szenario mal weiterspinnen. Wir müssen uns unbedingt anschauen, was die Amerikaner gerade neben Bitcoin machen, weil das ist sehr interessant, insbesondere der Genius Act, Stablecoin Act. Wie hat der Goldstandard funktioniert? Warum war Gold Cash? Also, dass Gold als Goldmünzen Cash war, ist so lange her, dass das für unsere Zeitepoche keine Relevanz hat. Aber Gold war trotzdem Cash in der Zeit, wo wir einen Goldstandard hatten. Und da war jeder Dollar einfach eine Art Wertpapier für Gold, das ausgegeben wurde, also dieses Wertpapier wurde ausgegeben von einer Bank, die gesagt hat, ich habe hier Gold liegen und du kriegst dafür einen Dollar. Und diesen Dollar, der ausgegeben wurde von meiner Bank, kannst du bei mir umtauschen, um dein Gold zurückzubekommen. Mhm. Das war die freie Bankenära. Und diese freie Bankenära war wunderbar, weil wenn eine Bank nämlich genau das gemacht hat, sie hat zu viel Dollar ausgegeben und die Leute haben das irgendwie gemerkt und haben das Vertrauen zur Bank verloren und haben gesagt, ah, gib mir doch mal lieber mein Gold zurück, dann kann das passieren oder konnte passieren, dass bei so einem Bankrun die Bank pleite gegangen ist und gesagt hat, okay, wir haben hier ein Problem, wir können nicht beweisen, dass wir das Gold haben, weil wir es nicht haben, vorbei. Und der Letzte, der kommt, dem beißen die Hunde, weil deren Dollarscheine sind wertlos. Jeder wusste dann, die Dollarscheine von dieser Bank haben keinen Wert mehr. Und wenn das in deinem Bestand, in deinen Rücklagen lag, hattest du ein Problem. Diese freie Bankenära war deswegen wundervoll, weil sich diese Missstände immer wieder sofort aufgelöst haben. Ja, es gab überall auch Geschädigte innerhalb der Gesellschaft dadurch, aber es gab auch eine gewisse Vorsicht und eine gewisse Skepsis den Banken gegenüber. Die Gründung der Zentralbank sollte dieses Problem beheben. Man hat gesagt, ja, wir gründen jetzt die Fed und dann beenden wir sozusagen diese Free Banking Era, aber erzeugen damit eine Möglichkeit, dass Banken nie wieder von diesen Bankruns getroffen werden. Weil, und das war deren Begründung, die werden aus unfairen Gründen getroffen. Die werden gar nicht getroffen, weil sie wirklich kein Gold mehr haben, sondern sie arbeiten halt damit und das Geld ist gerade einfach nicht liquide und dann ist der Bankrun unfair, weil theoretisch könnten sie es decken, wenn sie es alles auflösen würden. Und weil sie es theoretisch können, können wir als Zentralbank dann eingreifen und ihnen in dem Moment das nötige Kapital geben. Das war natürlich eine Lüge, weil dieses Geld ja trotzdem nicht da war. Und das bedeutet, Banken konnten plötzlich dieses Spiel spielen, ohne zu fürchten, dass es einen Bankrun und eine Pleite gibt. Und was hat die Zentralbank gemacht? Sie hat einfach den Schaden, den jede einzelne Bank, die das tut, verursacht, weggenommen von den Einzelnen, die bei dieser Bank ihre Goldeinheiten gegen Dollar getauscht haben und hat es auf die gesamte Gesellschaft verteilt. Dadurch war ein Bankrun und ein Schaden, ein Zusammenbruch einer einzelnen Bank kaum noch zu spüren. Minimale Inflation im System. Aber wenn man dieses Spiel halt 100 Jahre lang spielt, dann wird dieser Schaden irgendwann immer größer. Ja, es ist wie ein Luftballon. Da macht man erst ein ganz bisschen Luft rein, merkt man gar nicht. Und irgendwann wird der zu einem gewaltigen Ball. Das ist der Schuldenball, den wir heute haben. Verursacht durch die Zentralbank, weil sie es nicht mehr zulässt, dass wir auch mal durch die schmerzhaften Phasen gehen und auch mal Fehlentscheidungen und Veruntreuung von Geldern mit einer Konsequenz behaften. Was hat Trump mit dem Genius Act getan? Es gibt, seit es den Kryptomarkt gibt, die Entwicklung der Stablecoins, die immer einen Dollar repräsentieren sollen. Und das waren oder sind vor allem große Unternehmen wie Tether, denen man dann aber auch vertrauen muss, dass diese Dollar wirklich gedeckt sind.
Stablecoins ist für dich was Sinnvolles? Was
kommt drauf an, der Markt hat eine Nachfrage, also es ist da. Ja. Ich bin ja nicht der, der bestimmt, was am Markt zu bestehen hat.
Aber du stehst dem Ganzen jetzt nicht super kritisch gegenüber. Also so teils höre ich halt daraus.
Ich versuch's eher wissenschaftlich zu beobachten und festzustellen, was passiert. Und gar nicht so viel. Also ich habe keinen Bedarf an Stablecoins, aber das heißt halt nicht, dass andere es nicht auch haben. Da komme ich jetzt auch drauf, weil das ist sehr spannend. Diese Unternehmen konnten mehr oder weniger Geld drucken. Und zwar auch Dollar drucken, weil sie ja ein dollarrepräsentatives Asset gedruckt haben, was von den Menschen dann vielleicht gehalten wurde statt der Dollar. Und das ist natürlich das, was die Zentralbank auf gar keinen Fall möchte, dass irgendwer Dollar emittieren kann, außer sie. Also insbesondere, wenn es sich jeglicher Bankenregulierung entzieht. Ich meine, Banken können auch Geld emittieren, das Giralgeld, aber eben immer unter der Richtlinie, die die Zentralbank ausgibt. Und das war bei diesen Stablecoin-Unternehmen eben nicht der Fall. Die haben einfach Dollar erzeugt. Gut,
die können es ausgeben, aber es muss ja dann sozusagen wieder abgeschöpft werden. Also es ist ja.
Und es war aber eben nicht ganz klar, ob die Sachen überhaupt gedeckt sind und so weiter. Der Stablecoin Act, der Genius Act, sorgt dafür, dass Trump gesagt hat, ihr unterliegt jetzt dieser Regulierung. Ihr müsst alle Stablecoins decken mit Staatsanleihen oder Dollar als Cash. Eins von beiden. Und das ist interessant, weil er hat eine neue Free Banking Ära ausgerufen. Zwar gibt es noch diese Zentralbank, ich bezweifle aber, dass die Stablecoin-Banken retten würden, wenn sie mehr Dollar-Stablecoins erzeugen, als sie Rücklagen haben. Das heißt, es gibt jetzt den Dollar in digitaler Form und er läuft wieder in gewisser Form nach der Free Banking Era-Regelung, dass wenn Tether zu viele Stablecoins ausgibt und einen Bankrun hat, dann sind sie halt pleite und dann ist USDT nichts mehr wert. Was er auch seitdem geschafft hat, dass der Dollar jetzt in jedem Land funktioniert. Ich kann jetzt eine Wallet installieren, irgendeine Art. Ich meine, der läuft auf allen, USDT läuft auf, selbst im Bitcoin Lightning Netzwerk gibt es nun eine USDT-Variante. Ich kann jetzt überall auf der Welt den Dollar benutzen, ohne dass die jeweilige Landesregierung dem zustimmt oder es akzeptiert oder nicht akzeptiert. Er exportiert den Dollar wieder in die ganze Welt. Die Staaten vertrauen dem Dollar vielleicht nicht, aber die Menschen tun es, weil Dollar teilweise immer noch besser ist als die jeweiligen Landeswährungen. Trump ruft also zum einen eine neue Free Banking Ära aus und zerstört mehr oder weniger für diese Unternehmen das Mandat der Zentralbank zu retten, der eigentliche Grund, warum die Fed geschaffen wurde. Und Bitcoin ist der Wertspeicher, der auf der anderen Seite als das harte, vertrauensvolle Asset für das Land selbst zu verstehen ist, für die Rücklagen, die der US-amerikanische Staat hat und für die Darstellung nach außen, wie gut geht es unserer Wirtschaft. Und das ist so spannend, weil wir werden jetzt sehen, was in den nächsten Jahren dadurch passiert. Die Zentralbank, die Europäische Zentralbank hat gesagt, das, was Trump da macht, ist ja totaler Quatsch. Und genau deswegen brauchen wir den digitalen Euro. Sie machen das zentrale Gegenprodukt. Der Unterschied ist, ich kann den digitalen Euro mit Sicherheit niemals ohne KYC benutzen. Wie soll der in Somalia für die Menschen die priorisierte Währung werden? Wie soll der konkurrieren mit einer Free Banking Ära? Trump dezentralisiert
das. Aber das ist auch gar nicht das Ziel, oder? Das jetzt, also denke ich jetzt mal vom digitalen Euro, dass der in Somalia benutzt wird. Also jetzt mal nur.
Naja, das arrogante Ziel von Christine Lagarde und das war gelinde gesagt nichts anderes als eine vorsichtige Kriegserklärung gegen den US-amerikanischen Staat, war, dass sie gesagt hat, dass der Dollar ein Vertrauensproblem hat und dass jetzt die Chance ist, mit dem digitalen Euro diese Position einzunehmen. Das ist eine absolute Drohung.
Gut, sagen kann man natürlich viel, aber die Frage ist, ob man wirklich daran glaubt, beziehungsweise ob das
genau natürlich der Sache natürlich ist, ja. Lacht die ganze Welt sie aus dafür. Aber deren Überzeugung ist es ja trotzdem, dass sie da was bauen, was genügend Macht später innehat, zu funktionieren und die Menschen dazu zu bringen, das Geld anzunehmen und zu benutzen, welches sie emittieren.
Es gibt ja den Satz, wenn du deinen Gegner nicht besiegen kannst, umarme ihn. Jetzt könnte man ja die letzten ein, zwei Jahre darunter fassen. Versuch dich mal in die Rolle, das finde ich ganz spannend, in die Rolle der EZB-Chefin reinzuversetzen oder des Fed-Chefs. Du bist das jetzt, in Personalunion. Was würdest du machen, um den Bitcoin-Standard zu verhindern?
Kann ich ja nicht. Ich kann ihn nicht verhindern.
Aufzuhalten, weil noch haben wir ihn ja nicht.
Ja, aber er ist ja schon, also... Es gibt keine Macht mehr, die ich als realistisch erachte, menschengemacht, die Bitcoin noch stoppen könnte. Das ja, ist halt
doch, wenn die Leute das einfach nicht wollen, dann ist keine genau, Nachfrage.
Aber wie bringe ich aus den USA heraus die Menschen in irgendeinem in Russland dazu, Bitcoin nicht mehr zu mögen? Also wie soll ich das tun? Also ich sehe keine Möglichkeiten mehr. Genau, aber wie will die USA Welt? Also sie führen gerade einen Konflikt gegen China. Wie wollen sie einen Konflikt gegen ein dezentrales Netzwerk führen? Also das ist ungefähr und das ist halt auch so. Man muss sich ja klar machen, Bitcoin ist ja ein Informationsnetzwerk über Werte. Das Internet ist auch ein Informationsnetzwerk. Nur, dass jede Information gelogen sein kann, muss sie nicht. Also wir haben viel Vorteil durch das Internet, vor allem, weil wir die Informationsgeschwindigkeit so erheblich gesteigert haben. Und alle Länder, die das Internet nutzen und alle Unternehmen, die das nutzen, sind in der Regel ein Vielfaches effizienter als Unternehmen, die es nicht tun. Das heißt, wenn ich das Internet versuche zu bekämpfen, in dem Moment, wo es entsteht, werde ich wahrscheinlich mich daran abreiben und verlieren. Und jeder, der es angenommen hat, und das war der Punkt mit dem Umarmen, hat den größten Vorteil dadurch. Wir in Deutschland waren welche von denen, die es mehr oder weniger bekämpft haben, die Innovationen gestoppt haben. Und heute hört man die Politik darüber jammern, dass doch alle großen Zahlungsdienstleister, alle Tech-Giganten aus den USA kommen. Ja, warum ist das so? Weil wir es nicht umarmt haben. Und wenn man Bitcoin betrachtet, muss man sich klar machen, dass Bitcoin heute schon ein viel mächtigeres Netzwerk so gesehen als das Internet ist. Es ist noch viel resilienter. Und die Chance, das zu verhindern, ist ungefähr so groß wie im Jahre 2000 das Internet global zu verhindern. Wie? Es ist ein dezentrales Netzwerk. Und das
aber vielleicht ganz kurz, also ich, mit verhindern, glaube ich, meinen wir jetzt nicht, dass es vernichtet wird oder abgeschafft oder bekämpft wird, nur quasi diese Breite, so dass es so das Ding wird, also Bitcoin-Standards. Setzen wir das mal voraus. Sag mal, du hast jetzt mit allem recht. Dann nimmst du ja trotzdem an, dass die Leute rational handeln. Und da ist da nicht der große, ich meine, Leute stopfen sich Sachen in ihren Körper, die sie umbringen. Leute wählen idiotische Politiker,
aber sie
Parteien,
haben
die versagen. Leute haben das Geld auf dem Sparbuch. Also, dass Leute nicht rational handeln, schon gar nicht, selbst die Mehrheit handelt ja irrational. Also, glaube ich, das würdest du unterschreiben, oder? Jetzt mal, oder zumindest nicht so, wie man sich das vorstellt oder vielleicht auch wünschen
sie
würde.
Sie sind vielleicht nicht so, wie ich das tun würde, ja.
Ja, genau. Sag mal, wir sind ja jetzt aus deiner Brille. Sozusagen, ja. Und jetzt sag mal, das ist auch rational. Ist das dann der Denkfehler vielleicht am Ende, dass die Leute einfach... Ja?
Aber es spielt ja keine Rolle. Ich meine...
Warum spielt es keine Rolle? Aber du hast doch gesagt, am Ende spielt die Nachfrage die Rolle.
Ganz offensichtlich hat es keine Rolle gespielt, weil sonst wird Bitcoin nicht so hoch stehen, wie er steht. Sich in acht Jahren zu verhundertfachen ist ja keine... Also,
aber das ist ja trotzdem erst ein Mini-Ausriss aus der Geschichte, die es dann werden würde. Also es ist ja vielleicht ein 0,1% oder 1% oder was weiß ich.
Vollkommen richtig. Was hat die beiden Administrationen gemacht? Sie haben die Operation Chokepoint 2.0 ausgerufen. Sie haben einen Krieg gegen Krypto geführt. Sie haben starke Regulierungen ausgerufen. Kryptounternehmen in den USA haben keine Bankkonten bekommen oder Bankkonten wurden geschlossen. Denen wurde es sehr, sehr schwer gemacht. Hat das Bitcoin geschadet? Ganz im Gegenteil. Die Kurssprünge waren sogar höher als zur Trump-Administration. Also worauf ich hinaus will ist, ich glaube nicht, dass man auf diesem Wege Bitcoin bekämpfen kann. Ja, und ich glaube, dass in dem Moment, wo man das versucht, für viele Menschen Bitcoin erst recht interessant wird. Und das zeigt sich auch in vielen anderen Ländern, wo Bitcoin-Verbote ausgerufen werden, entsteht auf einmal innerhalb der Gesellschaft eine tierische Nachfrage nach Bitcoin. Und das ist tatsächlich in mehreren Ländern beobachtbar gewesen und dann auch wirklich mit einem signifikanten Anstieg. Ich glaube halt, du kannst es nicht verhindern, du kannst es nicht bekämpfen, auch nicht durch Regulierung. Du treibst die Leute einfach da rein, weil du es in letzter Konsequenz nicht unterbinden kannst. Du kannst versuchen, dass in deinem Land alle Bitcoin Knotenpunkte zu identifizieren und die Verbindung zu Knotenpunkten zu stören. Aber in Wirklichkeit machst du dann ein VPN auf und deine Verbindung ist verschlüsselt, das Land kann es nicht feststellen und dann kommst du doch wieder raus. Und wenn wir diesen Effekt halt einfach weiterspinnen, dann ist das relativ egal, ob Leute jetzt irrational oder rational handeln, zumindest in der bisherigen Bitcoin-Geschichte. Er hat seinen Erfolg ja trotzdem gehabt. Und das heißt, ich gehe sogar eher davon aus, dass am Ende es egal ist, wie du handelst. Bitcoin wird es sichtbar machen, ob du rational oder irrational gehandelt hast. Wenn du die ganze Zeit, jeden Tag Lotto spielst, bis auf deinen letzten Euro, jeden Monatsende da stehst und dein letztes Geld für den letzten Lottoschein rausgehauen hast, dann bist du irgendwann pleite. Und das Geld ist de facto weg. Also das irrationale Handeln hat irgendwann eine Konsequenz. Und das ist das, was ich meinte. Es ist aus meiner Sicht, aus meiner Überzeugung super irrational, heute noch Gold zu kaufen, eine digitale Information, auch wenn sie in der analogen Zeit natürlich der beste Wertspeicher war, den die Menschheit hatte, hat Gold, das aus auf Basis seiner Eigenschaften in der digitalen Zeit komplett verloren. Diese Eigenschaft gibt es nicht mehr. Die ist nur noch da, weil die Leute es erwarten. Aber die wirkliche Eigenschaft ist weg. Und das führt dazu, dass man Gold drucken kann plötzlich. Es ist eine Frage der Zeit, aus meiner rationalen Betrachtungsweise, dass die Goldbugs im Verhältnis zu den Bitcoinern immer ärmer werden. Und das passiert schon die ganze Zeit. Und ich würde auch prognostizieren, dass es in den nächsten 20 Jahren so weitergeht. Und das heißt, es ist vollkommen egal, ob ich rational oder irrational handle. Bitcoin wird es am Ende in monetärer Form darstellen, ob es rational oder irrational war. Ich kann das von hier nicht beweisen.
Ja. Es geht gleich weiter mit dem Gespräch, Leute. Aber vorher habe ich einen heißen Tipp für euch zu Weihnachten. Und zwar für alle, die mit Bitcoin starten wollen. Jetzt gibt's den großen Bitcoin-Kurs Bootcamp Bitcoin mit dem Kryptojournalisten des Jahres, Marian Kobosch. Er bildet dich in nur 7 Tagen vom Anfänger zum Bitcoin-Profi aus. Alles, was du wissen musst, wirklich von Schritt A, wie man Bitcoin kauft, bis hin zu allem, was du wissen musst, Steuern, Strategien und Co. Jetzt zum Aktionspreis von nur 199 Euro statt 299 Euro. Jetzt zuschlage, wenn du mit Bitcoin loslegen möchtest. Vielleicht noch in diesem Jahr, aber spätestens 2026. Link dazu findest du unten in der Beschreibung in den Shownotes beziehungsweise und ich kann es euch nur dringend ans Herz legen.
Wann wird denn der Punkt kommen, wo so ein Depp wie ich, der zwar ein bisschen was auf der Seite hat, aber noch nicht in Bitcoin investiert ist, wann werd ich es merken? Wann werde ich zur Rationalität gezwungen werden?
Das ist eine ganz individuelle Frage.
Du bist zu reich dafür.
Das ist tatsächlich ein Faktor, ja. Wenn ich Wohlstand habe, wenn ich Milliardär bin und jedes Jahr 5% mache, dann geht's mir gut, oder? Was will ich mit Bitcoin? So, ich glaube, dass Bitcoin ein Werkzeug ist, um deine Probleme zu lösen. Wenn du keine Probleme hast, brauchst du kein Werkzeug, um deine Probleme zu lösen. Wenn du keine Wand hast, brauchst du keine Nägel und dann brauchst du keinen Hammer, um diese Nägel in die Wand zu schlagen. Ja, aber wenn du eine Wand hast und du willst da was hängen haben, dann brauchst du halt diesen Hammer und die Nägel. Und ich glaube, wenn du keine Probleme hast, dann geht's dir ja gut, dann brauchst du auch kein Bitcoin.
Aber weißt du, Roman, wir sprechen dann von Rationalität und dann ist es ja dann wieder rational, eben nicht Bitcoin zu kommen, weil ich habe ja keine Probleme. Weißt du, ich habe ein gutes Leben. Ich brauche es nicht.
Ja, es ist, und ich freue mich für dich. Ich finde das wirklich schön. Ja.
Und die Leute, die Probleme haben, haben vielleicht auch Probleme, weil sie nicht rational genug sind, um überhaupt auf Bitcoin zu kommen. Also das ist ja.
Trotzdem muss man ja eins einfach nicht vergessen. Wenn ich recht behalten sollte,
dann habe ich irgendwann ein großes Problem.
Richtig, weil dann sind vielleicht all diese Dinge, die du hast, nichts mehr wert und Bitcoin ist ganz viel wert. Und dann ist der Eintausch der Dinge, die du noch hast, zu Bitcoin in einem sehr schlechten Tauschverhältnis. Das könnte passieren. Das könnte der Moment sein, möglicherweise. Mhm. Also es muss nicht so kommen, weil vielleicht, wie ich schon sagte, es wird auch immer Unternehmen geben, die in der Lage sind, Bitcoin auch zu performen. Vielleicht hast du dich auch rein zufällig genau für die richtigen Dinge entschieden.
Vermutlich nicht.
Weiß ich nicht. Das kann sein, ja. Aber vielleicht eine andere Sache. Und ich weiß, das ist ein bisschen abstrakt. Und ich weiß, das hat gar nicht so direkt was mit Investieren zu tun. Aber es ist nun mal, es hängt alles irgendwie halt auch zusammen. Wenn du in diese Welt reingeboren wirst, dann wirst du meistens in eine Gesellschaft geboren und in Werte, Moralvorstellungen reingeboren, politischen Vorstellungen, was auch immer. Das ist ja eigentlich nicht das, was du in deinem Kern, in deiner tiefen Seele bist. Weil vielleicht ist zufälligerweise die Gesellschaft, in die du geboren bist, die sagen, ja, wir mögen keine laute Musik, also ist das hier überall verboten. Aber vielleicht magst du laute Musik, aber du nimmst das einfach an und dein ganzes Leben wirst du nicht zu dir selbst, weil du unter diesem Problem leidest, dass die Gesellschaft, in der du dich befindest, dir das verbietet. Heute ist es vielleicht so, dass wir ein bisschen mehr Möglichkeiten haben, unsere Freiheiten zu leben, aber ich würde auch sagen, dass wir mittlerweile auch wieder in einem Zustand sind, wo wir unfreier sind als, also die Unfreiheit wächst die ganze Zeit. Die Unfreiheit wird verteilt und finanziert über das Fiat-System, weil Geld die Basis einer jeden Gesellschaft ist. Ohne das Geldsystem würde die Gesellschaft nicht funktionieren. Also die Basis ist immer das Geldsystem. Und das heißt auch, wenn diese Basis von zentraler Hand ausgegeben wird, dann kann diese zentrale Hand die Moral, Ethik und die Wertevorstellung vorgeben. Und das tun sie. Und wenn du dich nicht daran hältst...
Aber das verstehe ich nicht. Okay. Also ich verstehe nicht, warum... Also das Fiat Probleme mit sich bringt, ja, aber... Es kann doch auch einen Diktator unter Bitcoin geben. Es ist doch völlig egal, ob die Geldmenge begrenzt ist. Es können doch trotzdem dumme Entscheidungen getroffen
Welchen
werden.
Welchen Staat kennst du denn, der heute ohne das Drucken von Geld noch existiert?
aber bei uns werden doch auch dumme Entscheidungen nicht getroffen. Es werden dumme Entscheidungen getroffen und dann wird Geld gedruckt, um vielleicht die dummen Entscheidungen zu kaschieren. Ja, okay.
Oder es wird auch Geld gedruckt, um die bisherigen dummen Entscheidungen, wofür schon mal Geld gedruckt wurde, nochmal
zu feuern. Aber wie gesagt, die Schuldenbremse war das beste Beispiel. Es war quasi limitiert. Es war eigentlich, jeder Mensch würde sagen, ja, okay, jetzt wird nach Priorität entschieden. Also, aber es wird ja trotzdem, es funktioniert ja trotzdem
nicht. Genau, was passiert aber, wenn ich in einem Bitcoin-Standard wäre und so mit meinem Geld umgehe? Was passiert in letzter Konsequenz?
Ich gehe pleite.
Ja, das ist die Bitcoin weg. Dann gehst du halt pleite.
Ja, warum? Ich muss ja nicht pleite gehen, ich kann dann trotzdem, dann passiert halt Unglück, sag ich mal. Ja, gut, aber das passiert ja jetzt auch.
Ich habe aber auf einmal diesen Maßstab, ich habe auf einmal wieder einen Geldbeutel. Jetzt gerade ist es so ein Zaubergeldbeutel. Immer wenn ich den aufklappe, ist neues Geld drin. Ja, so, und natürlich, wenn ich ein Politiker bin, der weiß, aufgemacht, zu auf, okay, warte mal, das ist ja der Hammer, ich gebe es mal für Quatsch aus. Ach, kann ich ja weitermachen, ja super, dann wird das nicht enden. Wenn es aber eine echte Konsequenz gibt, du machst den auf, da liegt was drin, du nimmst raus, schmeißt weg, machst nochmal auf und es ist leer, dann ist es leer. Wie können Staaten...
Ich will nicht sagen, dass Bitcoin ist...
Wie kapitalisieren sich Staaten?
Ganz kurz nur als Erklärung. Ich gebe dir recht, dass es sicherlich unter Bitcoin schwieriger wäre. Okay, da gehe ich mit. Aber ich finde, es ist nicht gut, wenn wir immer Fiat als Ausrede nehmen, so nach dem Motto, wir müssen dumme Entscheidungen treffen, weil es Fiat gibt. Also das stört mich ein bisschen. Weißt du, wir könnten auch jetzt trotzdem gute Entscheidungen treffen. Also das ist ein bisschen so, wenn ich sage, ja, ich bin Alkoholiker, weil der Edeka das verkauft. Nein, du bist Alkoholiker, weil du es trinkst. Das ist so ein bisschen so, ja, wir werden ja quasi gezwungen, dumme Entscheidungen zu treffen, weil es gibt ja Fiat-Geld. Nein, wir können entscheiden, was wir wollen.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Oder also das ist mir zu billig.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Genauso wie ich wähle eine Partei, ich finde die scheiße, aber ich wähle die, weil die habe ich halt schon immer gewählt.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich würde mit den Zeitpräferenzen der österreichischen Ökonomie argumentieren. Die Zeitpräferenzen sagen halt, wenn das Geld entwertet, dann steigt deine Zeitpräferenz, weil du halt weißt, dass das Geld nicht mehr so lange seinen Wert hat. Also musst du es heute ausgeben, weil wenn du es erst in 5 Jahren ausgibst, dann fehlen dir 30% Kaufkraft oder sowas oder 10% oder was auch immer die Inflation ist. Das heißt, die Zeitpräferenz verändert sich, wenn die Erwartung an die Inflation hoch ist oder niedrig ist oder sogar eine Deflation erwartet wird. Eine niedrige Zeitpräferenz bedeutet, du willst dein Geld lieber nicht ausgeben, weil du weißt, in Zukunft ist es sogar mehr wert. Und das wird sich dann, also ein Beispiel dafür sind Technologieprodukte wie Computer und Handys. Da zeigt sich, dass wenn ich länger warte, in der Regel mehr für mein Geld kriege. Das ist ja das, was Technologie so innehat. Sie ist in sich deflationär oder preissenkend, wenn man so will. Klar, wir haben noch eine Inflation, die diesem Effekt entgegenwirkt und trotzdem war vor allem so in den letzten Jahren nimmt das tatsächlich ein bisschen ab, vielleicht auch wegen der Inflation, aber so in den ersten Jahren, wo wirklich der Computermarkt sich entwickelt hat, ich meine, am Anfang hat man für 10.000 Euro 10 Megabyte bekommen, jemanden hat man für 10 Euro 10.000 Megabyte bekommen. Also es ist halt, und trotzdem hatten Steve Jobs für diese Kosten Computer gekauft, um damit weitere Computer und Apple zu entwickeln und hat daraus Wert geschaffen. Das zeigt sich also, die Zeitpräferenzen verändern das Konsumverhalten und verändern das Verhalten, wie du denkst, weil du plötzlich, weil deine Kaufkraft dir einen anderen Anreiz gibt. Und ich glaube halt, wenn das Fiat-Geld entwertet und man das über die gesamte Gesellschaft stülpt und man weiß, Kredite sind sinnvoll, weil sie im Wert fallen und sie erschlagen mich nicht irgendwann, dann bin ich vielleicht gar nicht mehr gewillt, auf ein Haus zu sparen. Dann nehme ich mir lieber einen Kredit, um ein Haus zu kaufen. Dann bin ich nicht mehr gewillt, für ein Gebäude zu sparen. Dann nehme ich mir eben lieber den Kredit. Dann bin ich nicht mehr gewillt, für mein Auto zu sparen. Dann nehme ich mir lieber einen Kredit. Und plötzlich, jedes Mal, wenn ein Mensch einen neuen Kredit nimmt, wird neues Geld emittiert und wird dieser Prozess befeuert. Das heißt, das System als solches suggeriert mir, nimm mehr Schulden auf. Je mehr du das tust, desto leichter wird es für dich. Und das ist ja in erster Konsequenz sogar wahr. Weil der langfristige Effekt, dass das Geld entwertet und die ganzen Negativeffekte, die dadurch wiederum entstehen, die spürst du ja nicht unmittelbar. Die spürst du ja sehr verzögert. Und so handeln Politiker irgendwann nicht, weil sie wissen, ja, es entwertet ja eh und das mal, sondern einfach, weil das Grundsystem als solches dir diese Gefühlslage gibt von, eigentlich ist es gut, Schulden zu machen. Eigentlich ist es gut, das Geld rauszuholen.
Aber du sagst ja immer, Bitcoin kauft Zeit. Im Endeffekt kauft mir der Kredit ja Zeit, weil wenn ich jetzt einfach spare, bis ich mir das Haus leisten kann, oder dann bin ich 80, dann buckle ich das ganze Leben, sitze in einem Loch und damit auch. Und so kriege ich es ja quasi vielleicht mit 30 oder 40, obwohl ich es mir eigentlich noch gar nicht leisten kann und zahle es dann ab. Also so ein Kredit kauft ja auch Zeit.
Das kommt drauf an. Es kommt drauf an, in welchem Geld du dich verschuldest. Und 1971 war ja diese Wende in den USA, wo der Dollar dann nicht mehr diese Bindung an Gold hatte. Zu diesem Zeitpunkt hat ein Haus im Median um die $20,000 gekostet. Und das Haushaltseinkommen einer einzelnen Person im Jahr waren $10,500. Also waren so circa 2, 2,5 Jahreseinkommen, die ein Haus gekostet hat. Heute ist dieser Medianhaushaltseinkommen, ich glaube, bei irgendwie so 30.000, 25.000 oder sowas. Und ein Haus kostet 400.000 oder sowas im Median. Und das heißt, es ist heute im Verhältnis zu früher viel, viel schwerer, auf ein Haus zu sparen. Und Häuser, weil sie plötzlich als, weil das ist das, was das Geld tut, durch die hohe Zeitpräferenz, erzeugen Leute jetzt neue Geldeinheiten, verknappen damit ja auch den Häusermarkt. Das heißt, die Häuserpreise steigen, während das Fiat-Geld fällt. Wenn ich also jetzt versuche, auf ein Haus zu sparen, habe ich zwei entgegengesetzte Effekte, die mir da in die Quere kommen, im Gegensatz zu meinem Sparverhalten. Das Geld, in dem ich spare, verliert an Wert und auch noch obendrauf der Häusermarkt wird teurer, weil er verknappt wird, weil er jetzt verknappt werden kann von Leuten, die sich eigentlich noch keins leisten könnten. Vielleicht wäre es ja unter einem deflationären Geld, wo es sehr schwer wäre, einen Kredit für ein Haus zu nehmen, sogar so, dass wenn ich spare, mein Spargut die ganze Zeit an Wert steigt, während Häuser eigentlich die ganze Zeit günstiger werden, weil eigentlich macht es ja auch Sinn, wenn sie verlebt sind und sonst was und renoviert werden müssen, dass sie im Preis fallen. Und vielleicht würde ich dann nicht, bis ich 80 bin, auf ein Haus sparen, sondern ich werde vielleicht mit 21 meine Lehre beenden und mit 30 habe ich genug gespart, um ein Haus zu kaufen.
Das wäre natürlich in der Theorie, wäre das natürlich schön. Klar. Genau.
Und
die Frage ist, ob das dann wirklich funktioniert.
Wenn wir uns das Thema der Zeitpräferenzen, der Inflation und der Deflation anschauen, dann ist das genau der Fall. Das wäre sogar heute schon als Bitcoiner der Fall. Wenn ich heute das, was ich für eine Hausrate bezahle im Verhältnis zum Mieter, also es ist trotzdem teurer, die Argumentation ist ja, ja, aber guck mal, die Miete ist das Geld weg, beim Haus hast du dann wenigstens was. Aber sagen wir mal, ich miete etwas für 2.000 Euro, dann wäre wahrscheinlich ein Äquivalent in Hauskauf, wird mich wahrscheinlich so mit 3.500, 4.000 Euro im Monat belasten. Wenn ich jetzt eine Sparrate hätte, ich bleibe in der Miete, 2.000 Euro, und würde eine Sparrate von 1.500 Euro bei Bitcoin machen. Und das über die letzten 10 Jahre. Da könnte ich mir jetzt wahrscheinlich schon 3 Häuser kaufen.
Mhm.
Das heißt, Bitcoin hat diesen Effekt schon, dass ich gar nicht mehr mich für ein Haus verschulden muss. Ich kann drauf sparen, wenn ich möchte. Und das ist genau das, wie Bitcoin dann auf einmal die ganze Art und Weise, wie wir mit Geld umgehen, verändert. Und warum auch heute es keinen Schaden hat, Schulden zu machen. Weil es zum einen gesellschaftlich akzeptiert ist, aber vor allem, weil das Geld auch den Anreiz gibt, das zu tun. Und genau das erzeugt das Problem, weil die Konsequenz, nicht vorsichtig mit diesem verschuldeten Geld umzugehen, plötzlich nicht mehr da ist, weil ich einfach meine letzten Schulden durch noch einfach den doppelt großen Kredit wieder wegmachen
kann. Genau, mein Problem, also verstehe ich alles. Mein Problem ist nur, wenn ich mir vorstelle, dass es jetzt funktioniert, verstehe ich auch, dass es noch weiterhin funktioniert. Aber wenn es dann quasi, weißt du, wenn jeder Bitcoin hat oder wenn es nur noch Bitcoin gibt, dann verstehe ich nicht mehr, wie es funktionieren soll, weil du sagst dann, ein Haus verliert ständig an Wert. Wer ist denn dann noch so blöd und zum Beispiel kauft Häuser oder Wohnungen und vermietet die? Also dann wäre ich ja bescheuert, weil dann würde ich ja in was investieren oder dann gibt's ja keine Vermieter mehr.
Aber was ist
dann? Okay, dann gibt's nur noch Besitzer theoretisch. Gut, ja okay, kann funktionieren, aber ist dann schon wieder.
Warum nur? Also ich glaube, das ist immer ein Anpassungsmarkt.
Ja, ich bin noch nicht so verblödet und tausche dann Bitcoin, etwas, was an Wert gewinnt oder stabil ist, in eine Immobilie, wo du sagst, die immer günstig. Also das macht ja nur ein Vollidiot.
Die Frage ist, muss die Immobilie, also die Anpassung wäre ja, du hast ja noch mehr Effekte. Du hast ja Mieteinnahmen, die dem gegenüberstehen. Das heißt, sagen wir, ich kaufe eine Immobilie und die fällt an Wert und ich will trotzdem, dass das investierte Geld sich lohnt, dann muss die Mieteinnahme dementsprechend höher sein. Dass
aber die müssten ja dann auch fallen, die Mieten, wenn die Werte der Immobilien fallen.
Aber sie könnte trotzdem ausreichend steigen, so dass ich zumindest den Wertverfall der Immobilie mit auffange. Und wenn das der Fall ist, bin ich vielleicht auch als Mieter irgendwann in der Situation zu sagen, was lohnt sich jetzt gerade für mich mehr? Steigende Mieten zu bezahlen im Verhältnis zu Häuserpreisen oder ein Haus zu kaufen. Und dann wird der Markt sich immer wieder justieren und anpassen.
Ja,
das ist dann ein Arbitrage zwischen Mieten und Kaufen. Ja, so. Aber das ändert ja nichts an der Grundthematik, dass Menschen leben wollen. Ja, wenn ich weiß, wenn ich das Brötchen aufgegessen habe, ist wertlos, dann habe ich trotzdem Hunger und esse das Brötchen. Ja, und ich weiß, ja, eine Immobilie zu kaufen kostet mich halt Geld. Ja, und das Geld ist dann weg. Und die verwohnt auch mit der Zeit und ich muss immer eine neue Heizung einbauen, aber trotzdem will ich ja wohnen und will es schön haben. Ja, das ist halt, das macht ja dann am Ende der Markt aus und die Angebots-Nachfragesituation. Das heißt auch nicht, dass in Bitcoin-Standard Immobilien immer fallen müssen. Es kann auch durchaus sein, dass wir vielleicht aus welchen Gründen auch immer wieder so eine richtig Baby-Boomer-Phase haben. Auf einmal kommt eine Generation, wo es deutlich mehr Nachfrage in Immobilien gibt und dann steigen die Preise auch erstmal wieder. Nur folgt dann diese Situation der Preissteigerung und der vielleicht auch Preissenkung dieser Immobilien einer relativ natürlichen Nachfrage-Angebotssituation und eben nicht mehr der Situation, dass es einen Anreiz durchs Geld gibt, einfach jetzt Immobilien zu kaufen und lieber darin meine Kaufkraft zu sparen, weil das Geld als solches es nicht mehr kann. Sondern ich habe immer diesen Fallback, die beste Art und Weise, mein Geld zu speichern, wird trotzdem wahrscheinlich Bitcoin sein, die kalkulierbarere Art und Weise in einem Bitcoin-Standard. Eine Immobilie hat immer mehr Risiko, kann Chancen bieten, wenn ich so ein bisschen Geburtenraten und sowas beobachte. Aber es ist eben nicht mehr so, dass es automatisch jedes Jahr irgendwie 10% meine Immobilie mehr wert ist, weil einfach 10% neues Geld erzeugt wurde. Und das ist der Unterschied. Ja, also ich sage ja nicht, dass in einem Bitcoin-Standard Immobilien für immer nur noch fallen müssen. Nur die Chancen stehen eben auch sehr gut, dass wenn das Geld als solches ständig an Wert zunimmt, dass andere Produkte eher in Kaufkraft fallen oder in Preisen fallen.
Aktuell bemessen wir den Wert des Bitcoins anhand von Fiat-Währung. Also wie viel wert er im Vergleich zu Euros, Dollars etc. ist. Das ist doch eigentlich dann nicht zu Ende gedacht. Wie bemisst du den Wert des Bitcoins?
Ja, das ist schwer zu sagen. Wie bemesse ich den?
Aber irgendwann gibt es ja nur noch
Bitcoin. Für mich hat Bitcoin so einen unschätzbaren Wert. Also ich zum Beispiel, wenn ich Bitcoin besitzen würde, hätte ich noch nie einen einzigen Satoshi ausgegeben. Ja, vielleicht schon, um das mal zu probieren, irgendwo auf einem Event. Das habe ich mit Sicherheit auch schon mal irgendwie getan. Aber ich hätte noch nie, um mir etwas finanziell zu ermöglichen, wahrscheinlich Bitcoin verkauft. Und trotzdem hat Bitcoin mir unfassbar viel gegeben, weil es meinen ganzen Geist befreit hat und die Art und Weise, wie ich denke. Und mir die Möglichkeit gegeben hat, Dinge zu hinterfragen, weil sie nicht mehr schmerzhaft sind, weil ich eine Lösung habe. So, wie kann ich diesen Wert bemessen, kann ich dir nicht sagen. Aber ich kann mein Haus in Dollar bemessen, in Euro bemessen, und vielleicht sogar auch in Gummibärchen. Ja, also wie bemesse ich den Wert von Bitcoin? Ich könnte sagen, früher habe ich für 50 Bitcoin einen PKW bekommen. Heute kriege ich für einen Bitcoin einen PKW. Also ich kann den Wert einfach auch in Güterverhältnissen bemessen. Mhm. Ich brauche den Dollar dafür nicht.
Was ist Bitcoin eigentlich für dich? Also Wertspeicher wahrscheinlich in gewisser Weise, oder? Aber wie würdest du es vielleicht mal so konkret wie möglich beschreiben? Du hast vorher auch schon, oder spielt da vieles rein? Religion hast du auch gesagt, trifft es vielleicht auch ein bisschen. Sind es vielleicht viele Sachen, die dann kombiniert werden zu einem?
Ich möchte dann, um das adäquat beantworten zu können, nochmal auf das Thema der Informationsgeschwindigkeit kommen. Mhm. Also im Mittelalter hat sich Informationen so schnell bewegen können, wie Pferde halt rennen konnten. Und das hat zu Gesellschaftsgrößen geführt, die auch ungefähr in einem solchen Informationsradius sich befunden haben. So, das ist der Grund, warum dann Königreiche so und so aussahen und warum man verschiedene Informationsbastionen da drin hatte mit Vasallen und anderen und hat dann versucht, zwischen diesen so ein bisschen zu vermitteln. Je größer die Strecken waren, je gefährlicher die Informationsbrücke war, weil vielleicht Räuber den Reiter überfallen haben oder. Es gab ja dann auch Gründe für Siegel auf ein Papier machen und so, um die Informationen vom Versender zum Empfänger überprüfbar echt zu halten. Und all diese Dinge, das hat dazu geführt, dass wir sehr langsam Informationen, sehr langsam Preise, sehr langsam Machtverhältnisse austauschen konnten. Und je schneller die Informationsverbreitung wurde, desto größer war zum einen auch der damit einhergehende technologische Fortschritt für die Menschheit, auch der Wohlstand und natürlich auch die Art und Weise, wie Märkte miteinander interagieren konnten. Im Mittelalter konnte es sein, dass der Preis von Gold an dem einen Ende der Welt 1000-mal so hoch war wie am anderen Ende der Welt, weil man einfach gar nichts davon wusste, wie die Nachfrageverhältnisse in einem anderen Markt waren. Das Internet hat speziell das Internet, aber vorher auch schon, aber vor allem das Internet hat dazu geführt, dass wir eigentlich Märkte globalisiert haben und einen relativ breit gefächerten Arbitrage aller Preise global haben. Und das ist dank dieser Informationsgeschwindigkeit. Das Problem beim Internet ist aber, dass diese Informationen, wie ich das vorhin schon sagte, alle möglicherweise nicht wahr sein müssen. Können sie, müssen aber nicht. Und das sorgt dafür, dass diese Informationen zwar schnell sind, aber nicht unbedingt konsistent oder von nicht so guter Qualität sind. Bitcoin ist ein Netzwerk, seine Informationen sind eher langsam, aber zu 100% valider. Das heißt, Bitcoin bringt in diese Informationsgeschwindigkeit des Internets eine 100%ige Validität auf Basis von Wert und Kaufkraft rein oder Überprüfbarkeit dieser Informationen. Mhm. Und das macht Bitcoin so besonders. Also was ist Bitcoin für mich? Bitcoin ist kaufbarer Netzwerkeffekt, Punkt 1. Bitcoin ist ein resilientes Netzwerk. Bitcoin ist ein Wertspeicher. Und für mich ist Bitcoin sogar eine Art Lebensform, wie ein Pilzgeflecht. Weil, was ist die Definition einer Lebensform? Sie hat irgendwie einen Stoffwechsel, sie ist selbstbestimmt, sie hat einen Überlebenserhaltungstrieb und das hat das Bitcoin-Netzwerk auch. Es gibt niemanden, der bestimmt, wie das nächste Bitcoin-Netzwerk aussieht oder die Richtung angibt. Es gibt niemanden, der sagt, Bitcoin jetzt Block dazu und jetzt erstmal keinen Block mehr. Es ist alles irgendwie eine Art eigenständiger Organismus, wie ein Pilz geworden, was sich an Energie zapft, an Nahrung zapft und Ressourcen umsetzt. Und wir Menschen sind wie so Mikroorganismen in unserem Körper, die irgendwie auch alle Teil deines Ichs sind und trotzdem keiner von diesen Mikroorganismen steuert dich oder bestimmt, wer du bist. Irgendwie tun sie schon, aber eben auch nur ja in so einer indirekten Art und Weise. Und wir sind wie so Mikroorganismen in diesem Pilzgeflecht. Wir bauen Mining-Anlagen und handeln damit und in sich funktioniert Bitcoin trotzdem vollkommen alleine. Es ist wie eine neue Lebensform, die gerade entsteht, die sich um die ganze Welt gerade spannt, wie so ein Pilzgeflecht, die vielleicht irgendwann im All sich um Energiequellen wie die Sonne spannt, um sie anzuzapfen, zu wachsen und größer zu werden. Und wir reisen mit Bitcoin in all diese Sphären, wo Bitcoin auch immer hin will und haben einen Anreiz, damit dahin zu gehen, weil es einfach kosteneffizienter sein kann, noch stärkere, bessere Energieformen anzuzapfen und zu finden. Und das ist diese Betrachtungsweise, dass Bitcoin etwas ist, was wir nicht mehr stoppen können und was sich ohne menschlichen Signalgeber oder ohne menschliche Richtungsweiser alleine entwickelt, ist einfach mindblowing, ja. Und ich weiß vollkommen, wie das klingt. Ich weiß auch, wie abgefahren das klingt. Aber es ist halt, wenn man wirklich drüber nachdenkt, schwierig, da was gegen zu finden. Ich meine, selbst der Stoffwechsel ist definitiv da. Bitcoin Mining ist Energie nutzen, Wärme kommt hinten raus. Wenn ich ein Brötchen esse, Zucker esse, dann wird man merken, wie mein Körper arbeitet, Energie, Wärme rausgibt und meinen Organismus in Gang hält. Ja, das ist schon wirklich Wahnsinn.
Und deshalb liebe ich diese Gespräche mit dir auch so. Ich meine das wirklich ernst. Hier geht's, weil ich auch nicht das Gefühl habe, dass es hier darum geht, wer jetzt Recht hat oder sonst was. Das ist ja ein offener Austausch. Jetzt in den drei Gesprächen, die wir hatten, jetzt im dritten Jahr, ist mir aber eine Sache aufgefallen in der Vorbereitung. Und das ist jetzt gar kein Angriff.
Hey, mach mal.
Es gibt ja die Falsifizierungstheorie von Sir Karl Popper, die besagt, es ist dann etwas wissenschaftlich und fundiert, wenn es die Möglichkeit noch hat, falsch zu sein. Also ich kann etwas nicht final verifizieren, immer nur falsifizieren. Und wissenschaftliche Theorien sind deshalb wissenschaftlich, weil sie die Offenheit haben, doch noch irgendwie falsch zu sein. Alles andere, sagt er, ist Esoterik und Religion. Und ich habe von dir noch nie gehört, wo ein Fallstricke sein können beim Bitcoin. Und auch jetzt im Gespräch hast du gesagt, man kann nichts dagegen machen.
Okay, das ist wahr. Allerdings, die Leute, die meinem Kanal folgen, werden sehr häufig Punkte hören, wo ich mich anders äußere. Natürlich gibt es möglicherweise etwas, woran Bitcoin scheitern kann. Ich habe es noch nicht gefunden. Das ist halt der Punkt. Ich für mich habe versucht, jedes Szenario in meinem Kopf durchzuspinnen, was irgendwie realistisch sein könnte. Und mir ist keins eingefallen, was Bitcoin zerstören könnte. Das heißt aber nicht, dass es das nicht gibt. Da bin ich komplett bei dir. Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Es gibt nicht mal die hundertprozentige Sicherheit, dass die Sonne nicht morgen explodiert. Das könnte passieren. Ich meine, wir stecken nicht so tief drin. Wir wissen es nicht. Und natürlich kann es irgendwas geben, wodurch Bitcoin einfach nicht mehr funktioniert, woran keiner denkt, so unwahrscheinlich das ist, aber die Chance ist da. Ich würde aber sagen, und das ist das, was mich von Bitcoin so überzeugt macht, dass diese Chance mit jedem Mal, wenn das Netzwerk wächst, sinkt, weil mehr Menschen Teilnehmer werden, weil mehr Menschen draufschauen, mehr Menschen versuchen, es kaputt zu machen. Jedes Mal, wenn Bitcoin angegriffen wird, egal ob regulatorisch, auf netzwerktechnischer Basis oder vielleicht sogar durch Mining, beweist Bitcoin für uns überprüfbar, es hat diese Herausforderung gemeistert und es geht weiter. Das sind dann alles Sachen, vor denen wir weniger Angst haben müssen in Zukunft. Und es ist so, dass wenn wir Murphys Law auf etwas anwenden, wir sagen, ja, Murphys Gesetz sagt, wenn etwas eintreten kann, wird es eintreten. Also wenn irgendwas, wo an irgendeinem Punkt kaputt gehen kann, brauche ich wieder nur meine Endzeit darauf anwenden, dann wird es daran kaputt gehen. Und vielleicht hat Bitcoin diesen Punkt auch. Aber dadurch, dass Bitcoin die ganze Zeit wächst, dadurch, dass die Chance, dass du als einzelne Entität genügend Energie zur Verfügung hast, um das Netzwerk anzugreifen, die ganze Zeit sinkt, würde ich sagen, dass wenn wir einen Zahlenstrahl nehmen und hier ist Murphys Law, der Punkt, an dem Bitcoin scheitern kann. Am Anfang war der Zahlenstrahl so, hier war der Punkt, da gab es vielleicht eine 1 zu 10 Chance, dass Bitcoin es nicht schafft. Je größer der Netzwerkeffekt wird, dieser Punkt bleibt gleich groß und der andere wird immer größer. Das heißt, ich würde sagen, Bitcoin rennt dem Murphys Law davon. Und irgendwann ist die Chance der Wahrscheinlichkeit, dass Bitcoin scheitert, so unfassbar gering, dass ich in Menschenjahren davon ausgehe, es kann nicht mehr scheitern. Und das ist meine Argumentation, warum ich sage, was ich vorhin nämlich meinte, dass Bitcoin heute einen Zustand erreicht hat, wo es staatenresilient ist. Es fällt mir kein Szenario mehr ein, wo der Staat in der Lage wäre, Bitcoin nochmal zum Scheitern zu bringen. Es gibt Punkte, an denen Bitcoin scheitern kann. Die Nachfrage fällt auf null. Du hast es selber gesagt. Es ist definitiv ein Punkt. Es gibt die Chance, dass vielleicht ein Bug in Bitcoin ist. Ich meine,
ist der Code ist nicht böse, hast du, glaube ich, mal gesagt.
Ja, das wäre egal. Ja. Das wäre egal. Aber wenn das ein Bug in Bitcoin ist, den noch keiner gesehen hat. Ich meine, das ist sehr unwahrscheinlich, weil der Code nicht so komplex ist, wie man teilweise annimmt. Aber denkbar ist es trotzdem. Aber auch das hatten wir ja alles. Klar, es kann auch noch eine Art und Weise von Fehler auftauchen, die wir noch nicht hatten. Das ist nicht null. Aber die Chance, dass das da ist, ist einfach von jedem Jahr geringer und geringer und geringer. In der Anfangszeit, 2010, war Bitcoin so verletzlich, da hätte man mit einem potenten Rechensetup zu Hause problemlos das Netzwerk immer wieder stören können. Immer wieder die Blockchain offline schneller weiter meinen als der öffentliche Stand, immer wieder überschreiben. Da wäre der nie groß geworden. Keiner hätte Vertrauen für das Netzwerk aufgegeben. Die Chance, dass das passiert, ist mit jedem Jahr gesunken. Und seit 2015, 2016 ist die quasi nahe Null für uns. Ja. Das ist das,
Quantencomputer, ich weiß, da haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Trotzdem, das Thema kommt ja jetzt gerade richtig mit Wucht. Ich bin bei solchen Hypes auch mal ein bisschen vorsichtig. Im Zweifel dauert es dann viel länger, aber trotzdem, das Thema ist da. Und gerade wenn man sich auch Patente anschaut, merkt man, da habe ich vor kurzem auch mit einem Experten gesprochen, der meinte, wenn man in die Patentdatenbank schaut, dann sieht man, da kommt jetzt einiges. Kritiker sagen ja, ein Quantencomputer dauert sicherlich noch kurzfristig keine Gefahr, aber wenn die irgendwann mal so stark sind, kann es dann einen Punkt geben, dass dann eben aus dem öffentlichen Schlüssel einfach der private Schlüssel ausgerechnet wird oder dass dann ein Quantencomputer vielleicht irgendwo die Schwachstelle, die ein Mensch vielleicht gar nicht aufdecken kann, irgendwo was findet. Das ist unwahrscheinlich, wahrscheinlich, aber
also erstmal,
es ist möglich, oder?
Den Punkt, den Schlüssel zurückzurechnen, sehe ich nahezu 100%, dass das irgendwann passiert. Nur vielleicht nicht, während wir leben.
Gut, man kann ja dann das Netzwerk auch nochmal absichern, oder?
Nein, das ist nicht so einfach, aber ich kann das Szenario mal aufmachen. Also ich gehe sehr stark davon aus, dass dieser Zeitpunkt immer kommt, weil es ist sehr unwahrscheinlich, dass es eine Technologie gibt, die für ewig und immer anderem technologischen Fortschritt gegenüber resilient ist. Das ist nahezu unmöglich. Das ist genau der Grund, warum Gold gescheitert ist, weil wir Gold nicht updaten konnten für die digitale Welt. Bitcoin hat Gott sei Dank die Fähigkeit, geupdatet zu werden. Und deswegen gibt es zumindest die Option, dass Bitcoin gegen solche Angriffe resilient reagieren kann. Also ein Beispiel, was könnten Quantencomputer im schlimmsten Fall für uns Menschen, um Bitcoin zu stören? Sie könnten die Private Keys zurückrechnen, indem sie nicht wie bisher per Brute Force Kombinationen durchversuchen, sondern die elliptische Kurve der Verschlüsselung brechen und wirklich zurückrechnen können. Das wäre die Gefahr. Und die ist real, die ist aber nach allem, was man gerade so an quantentechnologischen Fortschritten hat, würde ich sagen, frühestens in 30 Jahren für uns relevant. Frühestens, ja. Wenn überhaupt. Das ist wirklich nicht so einfach, weil wir bei Quantencomputern mit jedem weiteren Qubit eine exponentielle Rechenleistungszugewinn haben, weil alles, was der bisher schon kann, mit jedem weiteren Qubit nochmal obendrauf kommt, was aber auch die Fehleranfälligkeit der Qubits genauso nach oben schraubt. Und das heißt, zwar ist der Rechenleistungsgewinn jedes Mal so groß, wie aber auch die zusätzliche Fehlerqualität oder Fehlermenge. Das heißt, wir haben auch exponentiell mit jedem weiteren Qubit die Schwierigkeit, diese Rechenleistung zu vergrößern. Und die Chance, dass wir auf 8 Millionen funktionierende Qubits kommen, wir sind jetzt gerade bei wenigen 100, in den nächsten 30 Jahren ist relativ gering, aber nicht unmöglich. So, ne? Wenn dieser Zeitpunkt kommt, dann heißt das auch, das ist jetzt kein Zeitpunkt, wo wir von 100 Qubits auf 8 Millionen kommen, sondern ein Punkt, wo wir merken, ja, wir sind jetzt bei 500 Qubits, wir sind jetzt bei 1000, wir sind jetzt bei 10.000. Wir merken einfach, okay, irgendwann können wir jetzt so ein bisschen erwarten, in den nächsten Jahren wird es gefährlich. In dem Moment kann ich mir einen Algorithmus ausdenken, als Community, als Menschen und sagen, was wäre denn für die Art und Weise der Rechenleistung für die nächsten 100 Jahre dann, wenn ich es so weiterspinne, auf jeden Fall quantensicher. Und dann kann ich ein neues Adressformat erstellen, das optional zusätzlich funktioniert und kann den Menschen sagen, wenn du willst, kannst du jetzt von dem alten Format aufs neue schicken. Und wenn dann irgendwann das alte Format unsicher ist, haben die Leute ihre Werte transferiert.
Aber kann ich als Mensch mir was Schlaueres ausdenken als vielleicht der Quantencomputer? Der ist mir ja, der ist mir
immer Licht. Kann den Quantencomputer zur Not ja sogar als Werkzeug dafür benutzen.
Aber gut, dann kommt ja am nächsten Tag, ist der Quantencomputer der Böse vielleicht schon wieder einen Schritt. Also klar, es ist, ich verstehe natürlich, was du meinst, aber...
Das natürlich auf dem Level machen, dass das selbst, also das Schöne bei Verschlüsselung ist, dass das immer auf Seiten der Verteidiger ist. Der Angreifer, also man kann mit relativ wenig Aufwand eine extrem hohe Verschlüsselung machen, die einen extrem hohen Aufwand hat, zurückgerechnet zu werden. Selbst wenn wir diesen Zustand aber verpassen sollten, das ist ja das Interessante, selbst wenn wir das gar nicht merken und morgen kommt dann doch der Quantencomputer, der es kann, die Adressen, die wir heute verwenden, die sind quasi doppelt gehasht. Das heißt, ich kann nicht einfach von der Bitcoin-Adresse auf den privaten Schlüssel zurückrechnen. Ich muss von der Bitcoin-Adresse auf den öffentlichen Schlüssel zurückrechnen und vom öffentlichen Schlüssel dann auf die Bitcoin-Adresse. Das macht's ein bisschen schwerer. Und das heißt, es gibt aber alte Adressen, die diesem Schema nicht folgen, die wirklich öffentlicher Schlüssel und privater Schlüssel waren, die ich tatsächlich so direkt zurückrechnen kann. Und das waren insbesondere die Satoshi-Adressen. Und er hat 1 Million Bitcoin auf unzähligen Adressen als Honeypot dahingestellt. Für den Fall, dass das passiert, können die Quantencomputer sich erstmal in den Satoshi-Coins abarbeiten, weil sie auch wissen, die werden auf jeden Fall nicht bewegt. Da habe ich alle Zeit der Welt, um das zu machen. Das heißt, selbst wenn das passiert, werden die ersten betroffenen Coins die Satoshi-Coins. Und dann wird über Jahre da versucht, die leer zu räumen. In der Zeit haben wir genug Zeit zu reagieren und unsere ganzen Adressen zu updaten und unsere Werte rüber zu schicken, weil sie da auf jeden Fall erstmal nochmal ein deutlich höheres Sicherheitslevel haben als die Satoshi-Coins. Von daher, ich bin da relativ entspannt, wenn das passieren sollte. Und quantenresiliente Algorithmen, es gibt auch heute schon welche, die, ich habe ja gerade gesagt, wir bräuchten so 8 Millionen Qubits funktionierend, relativ fehlerfrei rechnen, um die heutige elliptische Kurve zu brechen oder ein heutige Verhältnis, wie die Algorithmen funktionieren. Man kann heute schon welche machen, dass man eher so um die 100 Millionen Qubits bräuchte. Nur es ist halt unnötig, es heute schon zu tun. Und es ist deswegen unnötig, weil wir wissen halt nicht in 20 Jahren, was Quantencomputer dann können. Dann wäre es halt viel schlauer, das dann zu machen, weil wir eh die Zeit noch haben. Und dann haben wir vielleicht nochmal noch bessere Möglichkeiten. Aber man könnte heute schon relativ quantensichere, also für die nächsten wahrscheinlich 100 Jahre quantensichere Adressen benutzen, aber der Bedarf ist gerade nicht da. Von daher, ich bin bei diesem Thema, was Bitcoin betrifft, super entspannt, weil wir in der Lage sind, jederzeit Bitcoin dahingehend zu updaten.
Wir hatten gerade die Frage, was der eigentliche Wert von Bitcoin ist, weil es ist nicht irgendeine Euro- oder Dollarzahl dahinter. Dann hast du gesagt, okay, ich kann es ja jetzt schon in echten Assets messen, zum Beispiel in einem Auto. Du hast dann aber auch gesagt, für dich ist Bitcoin ein Netzwerk. Also könnte man ja daraus schließen, zu sagen, das halte ich für durchaus plausibel, der Wert des Bitcoins bemisst sich eigentlich daran, wie viele Menschen ihn nutzen.
Ja, und für was?
Du hast gesagt, dass die Anzahl an Bitcoins unter reguliertem Besitz, also Staaten, sonst was, aktuell bei 15% liegt.
Ja, Unternehmen, Staaten, ETFs, sowas, ja.
Gibt es für dich so einen Tipping Point, wo du sagst, ab da wird's gefährlich, wenn es steigt?
Nee. Weil anders als bei einem Proof-of-Stake-Netzwerk, der Besitz in Bitcoin dir keine Macht übers Netzwerk gibt. Das ist das Gute. Also das ist relativ egal, wie viel Bitcoin im staatlichen Bereich liegt. Also sagen wir mal, der Staat würde sagen, ja guck mal, 50% der Bitcoin liegen ja eh in meinem regulierten Bestand. Super, dann verändere ich jetzt die Regeln. Das würde ja bedeuten, dass es, also man muss sich dann halt vorstellen, in dem Moment können sie nicht Bitcoin verändern, sondern sie würden ja schlagartig ein neues Netzwerk erschaffen. Und das heißt, das alte Netzwerk gibt's immer noch. Die ganzen Coins gibt's immer noch. Und es gibt ein neues Netzwerk. Und ich als Nutzer, als die andere 50% Nutzerbasis, habe ja die Coins in dem neuen Netzwerk auch, weil es einfach eine Kopie ist. Und wenn ich denen aber nicht traue und das alles abstoße, dann wird sich wieder das stärkere Netzwerk durchsetzen mit den härteren Regeln. Sie können Bitcoin nicht abschalten, sie können es halt kopieren. Aber das ist dann nichts anderes als das, was wir Bitcoin immer sagen. Ihr habt einen neuen Altcoin erschaffen. Okay, viel Erfolg damit. Welcher Altcoin hat es geschafft, Bitcoin vom Thron zu stoßen? Ne? Diese Form der Netzwerkkopie gab es ja unzählige Male. Und auch damals von sehr regulierten, also innerhalb der Bitcoin-Welt sehr etablierten großen Unternehmen. Ja, Bitcoin Cash ist genauso entstanden. Da waren über 60 Unternehmen beteiligt. Über 85% der Miner haben ihr Commitment für diese Idee gegeben und sind später wieder umgesprungen auf den anderen, weil sie gesagt haben, das ist schön, dass der regulierte Bereich das jetzt so annektiert, aber die Menschen wollen das nicht. Also bleiben wir da, wo am Ende die Nachfrage größer ist, wo das resilientere Netzwerk ist, weil uns das mehr Zukunftssicherheit gibt.
Mhm. Ganz kurze Frage jetzt, ne? Bei 15%, sagen wir mal, die Staaten würden jetzt voll drauf anspringen in den nächsten 10, 20 Jahren. Sehen wir mal an, gerade die großen Staaten, China, USA, kaufen wie blöd. Und sagen wir mal, die Großzahl, nicht alle Bitcoin, aber sagen wir mal 90%, 95, 98, ist ja egal, werden in Hand von, wir haben ja beim letzten Mal, glaube ich, über Elon Musk gesprochen, vorgerechnet, wie viele Bitcoin der theoretisch kaufen könnte. Sagen wir mal, superreich und Staaten, denen gehören fast alle Bitcoin. Wie kommt denn, und Bitcoin setzt sich durch, wie kommt denn ein normaler Mensch dann überhaupt noch an Bitcoin? Wäre das dann nicht die ultimative Tyrannei nach dem Motto, ja, du kriegst Bitcoin, aber nur, wenn du das machst, was wir dir sagen?
Das ist ein guter Punkt. Also ich glaube, dann wäre Bitcoin natürlich in seiner Eigenschaft gescheitert, dass du es immer überall benutzen kannst, selbstverständlich. Ja, dann
aber es wäre möglich, es kann mich ja keiner hindern, dass ich jetzt einfach sehr viel Bitcoin kaufe, oder dass ein Staat sehr viel Bitcoin kauft.
Ja, doch. Und zwar die Kaufkraft des Staates kann dich daran hindern.
Gut, okay.
Je mehr Bitcoin, das ist ja auch das, was ich sage.
Können ja noch unbegrenzt Schulden machen. Ich kann mich ja in Fiat...
Aber währenddessen geht das Fiat-Geld auch kaputt. Also die Fähigkeit, also du würdest deine eigene Volkswirtschaft ja dafür irgendwie früher oder später zerstören.
Aber das meinte ich ja. Also ich meine ja, Bitcoin setzt sich wirklich durch. Also die Staaten kaufen wie blöd, weil sie Bitcoin wollen, weil Bitcoin sich durchsetzt. Aber dann werden eben die Bitcoin quasi in...
Aber was ist der Wechseleffekt? Wenn ein Staat auf einmal anfängt, unlimitiert Geld zu drucken, um auf Bitcoin zu springen, was ist das Signal an dem Markt? Hey, wir glauben selber nicht mehr an unser Fiat-Geld, du willst Bitcoin. Dann würden die Menschen das Gleiche tun. Sie würden den Dollar so schnell abstoßen, wie es nur geht. Der Dollar würde in einem Sinkflug sterben, innerhalb von wahrscheinlich wenigen Wochen. Also die Chance, dass das passiert, halte ich für äußerst unwahrscheinlich.
Das könnte ja auch lang, ich meine jetzt nicht, dass an einem Tag, weißt du, sondern einfach der Prozess ist so, die Staaten kaufen einfach in den nächsten 20, 30 Jahren sehr viel.
Okay,
und dann machen wir einfach das. Sehr viel, 80%
genau,
liegt in den...
Genau, dann machen wir das Spiel. Ich finde das super, weil... Das ist, da kommen wir nämlich zum Kern der ganzen Sache. Der Markt als solcher hat immer das meiste Wissen, weil es die meisten Marktteilnehmer gibt, die am Ende das Wissen beisteuern. Jeder Einzelne ist ein Impulsgeber für Angebot und Nachfrage, für alle Güter, Dienstleistungen, die es so gibt.
Du hast gerade gesagt, Gold ist gescheitert, das sieht der Markt aber anders gerade. Dann würde sich der Markt ja massiv irren.
Nein, in meinem Maßstab ist Gold gescheitert. Also wenn ich Gold gehalten habe statt Bitcoin, dann ist mir ein 100x entgangen. Also
nee, das ist ja auch, da hast du, aber trotzdem, der Markt springt ja gerade voll drauf auf. Also dann müsste sich der Markt ja irren. Also der Markt müsste ja Bitcoin kaufen und nicht Gold.
Ich finde, der Markt hat sich entschieden. Also Bitcoin hat sich verhundertfacht, während Gold sich vervierfacht hat.
Aber warum kauft er dann in diesem Jahr nicht Bitcoin? Also ich verstehe es ja auch nicht. Also weißt du, ich will gar nicht gegen Bitcoin.
Nein, vollkommen
richtig. Ich würde ja Bitcoin jetzt auch nicht verkaufen.
Kurzfristige Kursentwicklungen sind sowieso nicht unbedingt immer rational erklärbar. Deswegen versuche ich mich da auch gar nicht so drauf zu stützen, sondern ich glaube an die langfristigen Eigenschaften und je länger ich dabei bin, desto mehr Recht behalte ich. Aber
okay, kommen wir zurück zum, hier der Markt hat Recht.
Genau, der Markt hat in der Regel immer Recht und das zeigt sich auch. Je freier eine Volkswirtschaft sich entwickeln kann, desto mehr Wohlstand hat sie entwickeln können. Je übergriffiger ein Staat ist, je mehr Sozialsysteme er etabliert, je mehr Steuern er nimmt, desto weiter bricht sowas eigentlich ein. Es gibt Phasen, da ist das anders, da läuft das anders, aber auf lange Sicht gesehen hat sich das immer wieder gezeigt. Das heißt, Staaten in sich sind ineffizient und das ist auch an sich logisch, weil sie nehmen natürlich denen, die das Geld erwirtschaftet haben, die schlau gehandelt haben, das Geld weg, weil sie glauben, dass sie mit dem fremden Kapital schlauer handeln als die Leute, die es eigentlich erwirtschaftet haben. Und das ist natürlich eine Hybris und eine total arrogante Annahme, die auch sich immer wieder als falsch erweist. Und das ist auch das, was ich sage, Bitcoin wird Staaten demonetarisieren. Weil ein Staat nur effizient ist, wenn er sich abbaut. Und die Ursprungsidee des amerikanischen Staates war ja, dass es gewisse Grunddinge gibt, die der Staat zur Verfügung stellt und dass alles andere im Volk liegen bleibt. 80% der Verfassung der Amerikaner dient dazu, die Bürger vor dem Staat zu schützen. Deswegen haben die so liberale Waffengesetze und so weiter und das Recht, sich selber zu verteidigen und. Weil man sicherstellen wollte, dass der Staat, der Staatsapparat niemals mächtiger ist als das Volk. Mhm. Dass das Volk Kriegswaffen hat und alles, was sie brauchen, um sich im schlimmsten Fall sogar gegen den Staat selbst zu schützen. Warum ist Amerika zur stärksten Volkswirtschaft der Welt geworden? Warum haben sie das in den letzten Jahren eingebüßt? Sie sind das ursprünglich geworden, weil sie das bis dato freiste System waren. Das haben sie spätestens seit 1971, aber eigentlich auch schon vorher verloren. Und seitdem sehen wir auch einen Abstieg dieses oder zumindest eine Veränderung dieses Effektes. Ich denke, dass wenn du als Staat möglichst viele Bitcoin haben willst, du halt erstmal deine ganzen unnötigen Ausgaben zurückfahren musst. Und das ist Kontrollen, Übergriffigkeit und so weiter. Du wirst innerhalb deines Systems die meisten Bitcoin haben, und dazu zähle ich auch die Menschen, die sich zu deinem System committen, wenn du den Menschen die Kaufkraft lässt, Bitcoin selber zu kaufen. Und das ist das, was wir halt sehen. Das tun Unternehmen, das tut Strategy, das tun Individuen, das tun Family Offices. Welches Land hat die meisten Bitcoin? Und wir gehen mal nicht von der Regierung aus und vom Staatsapparat, sondern von dem Land als solchen, von der Nation. Dann sind es die USA. Und das ist halt genau dieser Punkt, auf den ich halt hinaus will. Ich glaube, wenn du versuchst, als Staat aggressiv den Markt aufzusaugen, wirst du keine Chance haben. Mhm. Je dezentraler du Bitcoin sich entwickeln lässt, desto mehr Bitcoin wird sich in diesen Strukturen ansammeln können, weil es die effizientesten Marktstrukturen sind, weil sie die meisten Informationen zur Verfügung haben. Weil der Markt wie ein neuronales Netz ist, wo jeder einzelne Teilnehmer seinen Impuls mitgibt und sagt, da ist eine Nachfrage, da ist ein Bedarf, da ist keine Nachfrage mehr, da ist das gut. Der Staat kann diese ganzen Informationen nicht sammeln. Er hat zwar diese Hybris-Annahme, das zu können, und deswegen will er das auch. Er will viele Informationen, er will die Travel Rule, er will das Vermögensregister, er will all diese Informationen, und das ist trotzdem nur ein Fragment von dem, was in deinem Kopf stattfindet. Alleine in deinem Kopf sind so viele Informationen, die könnte ein Staat gar nicht alle erfassen oder verarbeiten. Und weil du aber als einer von diesen unfassbaren Informationsgebern bist, von diesen ganzen anderen Teilnehmern, wird der Markt immer mehr Informationen haben und deswegen auch immer effizienter sein als der Staat. Immer. Es gibt gar keine andere Möglichkeit.
Klingt wie eine Brandrede für einen gewissen Javier Milei. Wir haben gerade, als die Kameras noch aus waren, aber über ihn gesprochen. Und da mussten wir verdutzt feststellen, dass du gar nicht so ein großer Fan von ihm bist. Wieso?
Ich bin ein Fan von den Ideen, mit denen er gewählt worden ist, aber nicht von der Umsetzung. Leider zeigt sich, dass Javier Milei ganz vieles von dem, was er selber gesagt hat, nicht umsetzt. Sowohl, dass er die Zentralbank nicht abgeschafft hat, noch hat er die Verschuldung des Staates runtergebracht. Er handelt eigentlich genauso, wie ein Keynesianer handeln würde. Und ganz anders wie die österreichischen Ökonomen, die er selber während seines Wahlkampfs so stark beworben hat. Ich glaube, dass Javier Mileys Idee trotzdem und auch der Wahlkampf und alles, was mit ihm zu tun hat, einen gewissen Trend gesetzt hat, der auch gut ist.
Also den Start hat er ja schon beschnitten. Das ist ja zumindest, vielleicht muss man auch eins, kann man wirklich alles auf einmal machen? Das wäre wahrscheinlich schwierig, oder?
Das
muss man nicht, ja, sollte man nicht erstmal
eins
am anderen machen.
Genau, ich habe auch mit verschiedenen Leuten aus diesem Javier Milei-Spektrum geredet, mit Leuten, die ihm sehr wohlgesonnen sind und die das genauso argumentieren. Die sagen, ja, es geht halt auch einfach nicht so schnell. Und mit ganz tief gebildeten, libertären, freiheitlich denkenden und österreichischen Ökonomen, die sagen, das geht auf jeden Fall und das wäre sogar besser. Es ist wie mit dem Pflaster abziehen. Es tut einmal weh, aber passt sich super schnell an. Was er macht, ist langsam und er wird es wahrscheinlich wieder draufkleben. Und weil er nicht anders kann, weil er irgendwann auch Löcher stopfen muss und so weiter. Spannend ist zum Beispiel mit dem Startrückbau mit den Ministerien. Er hat ja irgendwie 20 gehabt und dann hat er die irgendwie runter auf 7 oder so. Und er konnte auch einige Mitarbeiter einstampfen. Er hat zeitgleich auch neue geschaffen, die zur Deregulierung da sind und stellt wieder neue Leute ein. Also es ist halt alles entgegengesetzt eigentlich zu dem, was er wollte. Und irgendwie gibt es die Ministerien ja nach wie vor und so weiter. Er hat auch zum Teil Sozialsysteme ausgebaut, was halt alles nach libertärer Betrachtungsweise nicht okay ist, weil du den Markt damit verzehrst und kaputt machst und dann auch die Notwendigkeit für solche Sozialsysteme erschaffst, weil der Staat neue Probleme schafft, wodurch Menschen eben nicht mehr gut für sich selber sorgen können und plötzlich auf Sozialsysteme angewiesen sind. Und das ist schon alles in sich, wenn man das so betrachtet. Deswegen sage ich auch, ich bin ihm kritisch. Ich bin ihm nicht böswillig gegenübergestellt oder so. Aber was passieren kann, und das Potenzial steigt gerade, dass Javier Milei natürlich damit scheitert, weil er eigentlich Sozialismus macht, das aber labelt als freiheitlich, dann scheitert er damit und alle sagen, ja guck, was eine doofe Idee, zu deregulieren und den Staat abzubauen. Und eigentlich hat er das gar nicht getan. Eigentlich hat er das genauso weitergefahren wie alle anderen vorher auch. Er hat ja auch ganz viele Schulden des eigenen Landes eingetauscht gegen Abhängigkeiten und Neuverschuldungen beim IWF, beim Internationalen Währungsfonds. Er hat gewaltige neue Schulden aufgenommen. Also es ist wirklich, dann argumentieren die, die ihm wohlgesonnen sind, ja, aber er hat damit die Zinslast runtergebracht und so, ja, alles schön und gut, aber er hätte auch einfach die Zentralbank nullen können. Also ne, so, das sind die beiden Extrempositionen. Nur die Sache ist halt, was im schlimmsten Fall passiert, er handelt gar nicht libertär, er handelt komplett anders, als er im Wahlkampf gesagt hat. Die ganze Welt denkt aber, er würde so handeln. Dann scheitert er damit, weil er eigentlich Sozialismus macht. Und dann ist die Idee erstmal weg, überhaupt wieder Richtung Freiheit zu gehen.
Aber, irgendwie. Aber Roman, eine Kritik, auch die ich auch an mich selber richte, ich glaube, da sitzen wir auch im Boot und alle liberal, ich würde es mal sagen, nicht nur libertär, sondern selbst liberal. Wir haben ja auf die FDP auch draufgehauen. Ich glaube, wir waren alle enttäuscht. Jetzt, Milei, hast du gerade gesagt, macht einen Wahlsozialismus. Ich verstehe dich, aber ist der liberale Libertäre nicht eigentlich immer selber schuld, dass er sich quasi den eigenen Ast absägt? Denn jetzt kaum ist die FDP weg, denkt man sich, die Ampel war wirklich furchtbar, aber eigentlich, was danach kam, war noch schlimmer. Bei Milei ist auch die Frage jetzt haut man auf ihn drauf. Glaubst du, dass was danach kommt, dann besser ist? Also ich würde jetzt mal sagen, im Zweifel nein. Also ist der liberale Libertäre eigentlich selber schuld daran, dass es immer scheitert, weil man eigentlich immer das Maximum erwartet, was ich auch gar nicht schlecht reden will, aber weil man quasi immer sagt, ja okay, verkackt, weg. Und was danach kommt, ist dann im Zweifel, ist ja nicht liberaler oder libertärer, sondern es geht ja meistens dann in die andere Richtung. Sind wir da einfach viel zu anspruchsvoll?
Nee, ich glaube, wir sind insgesamt zu wenig anspruchsvoll.
Das ja, aber du musst mal den Rest der Bevölkerung sehen. Weißt du, ich weiß, was du, also isoliert betrachtet, okay. Aber weißt du, vom Gesamtbild her...
Ich verstehe, was du meinst, aber wir müssen das vielleicht mal auf das Level runterbrechen, dass man sagt, im Endeffekt hat jemand dort eine Machtposition, in dem er seinem eigenen Volk Steuern abnimmt und neues Geld emittiert, was auch eine Steuer ist. Das heißt, er bedient sich an der Kaufkraft anderer. Und die Frage ist halt, geht er damit nach bestem Gewissen um? Oder geht er zumindest damit so um, wie er selber gesagt hat, dass er damit umgehen würde? Und er tut das halt gerade wie Friedrich Merz. Das eine sagen und das andere machen. Ja, er ist der
Friedrich Merz. Ja, aber ich glaube, der Unterschied ist trotzdem noch groß.
Und wir sind wahrscheinlich auch einer Meinung, wenn wir sagen, auch wenn Friedrich Merz gerade viel Blödsinn macht, noch viel schlimmer wäre es, wenn Heidi Reicheneck das Land regieren würde.
Ja, genau.
Und also dann würden wir wahrscheinlich super schnell sehen, dass die ganze Wirtschaft zusammenbricht und der Lebensumstand für alle noch schwerer und schlimmer wird. So, und das ist halt so der Punkt, nur weil wir nur die Auswahl zwischen Pest und Cholera haben, zu sagen, ja, dann müssen wir uns aber auch damit mal zufrieden geben.
Das ist so dieser große Spagat, weißt du, zwischen Gesinnungsethik, wo man sagt, ja, das ist natürlich... Das ist scheiße, aber Verantwortung
Kamala Harris Ethik, und Trump. Ich meine,
und Verantwortung ja. Ethik, wenn ich sozusagen auf den drauf haue, dann kommt am Ende, wie du sagst, dann kommt Heidi irgendwann und dann kannst du wirklich einen Strick nehmen.
Ja, aber ich glaube, deswegen ist der Anspruch auch an Javier Milei so groß, weil er vielleicht genau dazu führt, dass Heidi kommt. Weil wenn er nämlich dann scheitert, weil er nicht so handelt, wie er sagt, die Leute sein, ja. ins andere Extrem wieder schwenken.
Ja, okay,
und das ist halt Punkt, meine ja. Argumentation, dass ich halt eine gewisse Gefahr sehe, dass er eine Ideologie befeuert, die wirklich dann großen Schaden verursacht. Ne? Ich bin aber auch bei Kritik nicht so, dass ich deswegen bin ihm nicht böse. Das ist halt nochmal dieser Unterschied. Wenn ich etwas kritisiere, dann tue ich das nicht, weil ich mir einen anderen Umstand wirklich wünsche, sondern weil ich auf Basis von dem, was er mache, identifiziere, dass es da eine Störung gibt in der Information und der Wahrheit, die es zu geben hätte. Das heißt, meine Kritik dient gar nicht dazu, Javier Milei zu verbessern in dem Moment, weil ich dazu auch gar nicht in der Lage bin, sondern erstmal nur diese Identifikation zu machen, er handelt nicht, wie er gesagt hat. Und mögliche Folgen aus dieser Sache so ein bisschen zu antizipieren, es muss nichts davon eintreten. Vielleicht hat er auch den Wundersozialismus gefunden. Ich mache gar keinen Sozialismus, mache doch und das funktioniert. Wer weiß das schon, ja? Hatten wir ja auch noch nicht. Vielleicht aber nicht in dieser Form. Ich bin nicht der das weiß. Ich bin nur der kritisieren kann, dass er zumindest viele von den Dingen, die er gesagt hat, überhaupt nicht so umsetzt. So, das kann ich sagen und feststellen. Das ist eine Feststellung. Und das ist erstmal alles. Er mit Sicherheit wäre jede andere Partei, die gewählt worden wäre, ein größeres Drama gewesen für das Land. Definitiv. So, ne?
Männer, ich muss auf die Zeit achten. Wir haben hier schon Nachrichten bekommen.
Oh ja, wir kommen langsam.
Ende kommen müssen.
Hast du noch was zum Abschluss? Ich habe noch ganz schnell was, vielleicht Ausblick. Wenn wir mal 3-4 Halvings weiterdenken, so Thematik, wenn die Miner immer weniger verdienen, gibt es vielleicht Probleme, Herausforderungen für Bitcoin, wenn wir mal nicht nur auf 2026 schauen, sondern darüber hinaus, die gelöst werden müssen? Oder wo du sagst, da habe ich ein bisschen Bauchschmerzen.
Eigentlich nicht, also weil auch das ja einem ganz üblichen Markteffekt folgt. Also jetzt gerade ist es ja so, dass die Miner Miner verdienen immer aus zwei Einkommensquellen Geld. Das ist die Block Subsidy und der Block die Block Fee. Das heißt, wenn ich eine Bitcoin-Transaktion durchführe, muss ich eine Netzwerkgebühr angeben. Und wenn es ganz viel Nachfrage nach Block-Speicherplatz gibt, der begrenzt ist alle 10 Minuten, da muss ich halt die anderen überbieten. Das heißt, es ist wie eine Auktion um Speicherplatz. Und den Erlös dieser Auktion bekommen die Miner. Das ist die eine Einnahmenseite, das ist die Gebühr. die ist jetzt gerade sehr niedrig. Und es gibt Phasen, dass sie sehr hoch, wenn es einen Hype gibt um irgendwelche Daten, die man da reinschreibt, wie Runen oder wie hießen die, so NFTs oder so. Mhm. Wenn es dann so einen Hype gibt, dann kann das schon mal sein, dass ich für eine Transaktion $20 zahle. Jetzt gerade zahle ich einen Cent oder so. Also das ist wirklich Hype so ein bisschen getrieben. Es zeigt sich aber, ja, wenn so richtig was los ist, dann wird es teuer, eine Transaktion durchzuführen. Was auch okay ist, weil genau dafür haben wir auch schon Lösungen, dass man Transaktionen auf zweiter Ebene in einem Lightning-Netzwerk durchführen kann. Das heißt, ich benutzt die Blockchain nur noch als Finalisierungsort und Transaktionen finden im anderen Ort statt.
Aber Lightning hat ja jetzt auch, warum vielleicht noch ganz kurz, warum hat das jetzt nicht für den Durchbruch gesorgt, dass Bitcoin noch viel mehr genutzt wird?
Weil ich glaube, dass Lightning eine Problemlösung für derartige Situationen ist, wenn die Blockchain an sich teuer wird.
Mhm.
Aber Bitcoin auch eben nicht dieser Logik der heutigen Politik folgt, die ganze Welt antizipieren zu wollen und heute schon Probleme zu identifizieren, die noch gar nicht da sind und dafür Lösungen zu bauen, sondern Bitcoin folgt eher dem Narrativ, da ist ein Problem und jetzt bauen wir eine Lösung, weil dann wissen wir auch, was wir brauchen. Und deswegen sagen viele vielleicht auch, es entwickelt sich zu langsam. Ich sage, es entwickelt sich eben genau deswegen immer perfekt, weil Bitcoin auf seine Anforderungen reagiert und nicht versucht zu antizipieren und schon mal irgendeinen Quatsch einzubauen, den man langfristig gar nicht braucht. Und das ist vor allem sehr stark bei Netzwerken wie XRP, Ethereum, Solana zu sehen, die ganz viele Anforderungen, ja, wir können 7 Trillionen Transaktionen die Sekunde durchführen. In Wahrheit ist nicht ganz klar, ob sie dieser Belastung wirklich standhalten würden, wenn das dann mal passieren würde. Und sie können das jetzt, obwohl das vielleicht niemals gebraucht wird. Und bauen ihre Netzwerke, overengineeren ihre Netzwerke mit neuen Sicherheitslücken, neuen Problemen, obwohl die Notwendigkeit nicht dafür da ist. Ja. Und wenn du ein Auto kaufst, willst du auch kein Auto kaufen, was 7 Millionen kostet, weil es möglicherweise eine Abrissbirne standhalten würde, weil deine Erwartung nicht ist, dass es von einer Abrissbirne getroffen wird. Ja, und wenn aber Autos plötzlich, aus welchem Grund auch immer, jeden Tag von Abrissbirnen getroffen werden, bin ich mir sicher, der Automarkt wird darauf reagieren und sie Abrissbirnen sicher bauen. So, und das ist halt das, was ich meine. Und so ist auch Bitcoin eigentlich eingenordet. Und deswegen, das Lightning-Netzwerk ist für die jetzige Anforderung, wir brauchen zwischendurch günstige Transaktionen, absolut ausreichend. Und es gibt unzählige Ideen und Konzepte, wie man das noch ausbauen und erweitern könnte, wenn der Bedarf da ist. Und das ist auch genau der Punkt. Die Miner verdienen einmal durch die Fee und das andere ist durch die Block Subsidy, das heißt neue Bitcoin, also Geld drucken sozusagen. Aber der Effekt, Geld zu erzeugen, neue Einheiten zu erzeugen, sinkt. Das ist ja das Halving. Alle 4 Jahre wird's halbiert. Bis dann der letzte Satoshi irgendwann halbiert wird und dann ist null. Dann gibt's keine neuen Bitcoin. Und die große Frage ist halt, in den nächsten Jahren wird's schon eng, weil jetzt schon nur noch eine Inflation auf 4 Jahre von 3,25% ist. Was passiert dann in den nächsten Halvings, wenn irgendwann die neuen Bitcoin, die reinkommen, im Verhältnis zu dem, was Miner an Kosten haben, so gering ist. Mhm. Ganz einfach, das Netzwerk passt sich halt an. Und es kann 2 Effekte haben. Bitcoin wird teuer, weil die Miner vielleicht einfach nicht bereit sind, zu einem geringeren Preis ihre Bitcoin abzugeben. Der Anteil an Miner wird rausgespült, weil sie nicht mehr kosteneffizient sind. Das heißt aber auch, für alle anderen wird es wieder leichter. Dann gibt es eben einfach einen Anpassungsprozess auf ein Sicherheitsniveau, was dem Netzwerk gerecht wird. Und das nächste ist, es werden vielleicht in Zukunft deutlich mehr Transaktionen gemacht, deutlich mehr Settlements, deutlich mehr Absicherung innerhalb der Blockchain. Und das heißt, die Verlagerung wird irgendwann sein, weg von, wir haben neue Bitcoin erzeugt, um uns zu finanzieren, hin zu, der Markt hat Nachfrage nach Blockspeicherplatz. Und ich gehe davon aus, dass in 100 Jahren zum Beispiel jeder Block pickepacke voll ist und dass es eher so ist, wenn ich eine Bitcoin-Transaktion durchführen will, dann bin ich schon happy, wenn innerhalb von 2 Wochen meine Transaktion durchgeht. Und von daher denke ich mal, wir werden sehr viele Lösungen dann sehen. Und Bitcoin wird nur noch das Settlement-Netzwerk und der eigentliche Transfer der Bitcoin wird auf anderen Ebenen stattfinden, was vollkommen in Ordnung ist, weil die Blockchain wird sowieso mit ihren 1 Megabyte pro Block alle 10 Minuten für weltweite Informationen jedes Mal super voll sein.
Bist du jetzt überzeugt?
Da brauchen wir noch ein paar Gespräche. Nein, das ist jedes Mal echt eine Freude und bringt mir jedes Mal wieder neue Blickwinkel. Mir macht's großen Spaß und nächstes Jahr machen wir es auf jeden Fall wieder.
Mir bringt's auch jedes Mal großen Spaß, hier zu sein.
Großen Spaß, Leute. Ich hoffe euch auch. Ich hoffe, wir bekommen einen Daumen nach oben. Schreibt mal eure Kommentare, eure Fragen, alles Mögliche, was euch bewegt. Ich glaube, Roman hat heute wieder mal ordentlich viel Stoff abgeliefert, wirklich als Inspiration und als Diskussionsgrundlage. Vielleicht abschließend, ich will jetzt keine Prognose von dir, aber so 2026, sind wir am Jahresende. Was sagen so deine Informationen, dein Bauchgefühl? Wird das ein gutes oder ein schlechtes Jahr für Bitcoin?
Ich glaube, es wird wieder ein bisschen Erholung geben. Also ich habe ein Gefühl, gerade dann in die zweite Hälfte rein, glaube ich, wird das sehr positiv, weil der neue Markt ist da, der neue Markt hat sich verbrannt. Der neue Markt ist ein vorsichtigerer Markt, aber mit viel mehr Kapital. Und ich glaube, wenn dort jetzt die Schleusen erstmal wirklich auf sind, dann kann da richtig viel passieren bei Bitcoin. Ja.
Roman, herzlichen Dank dir.
Gerne, danke für die Einladung.
Danke dir, danke Roman, danke euch fürs Zuschauen. Wir sind jetzt raus, bis zum nächsten Mal. Nee, eins noch, wenn euch solche Videos gefallen, könnt ihr mir einen Riesengefallen tun, meinen Kanal abonnieren und schaut natürlich auch unbedingt bei Roman vorbei, wenn ihr euch für das Thema interessiert. Sehr, sehr zu empfehlen. Jetzt sind wir raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.